Dass gegenwärtige wieder starken männlicher Wertehaltungen und traditioneller Rollenbilder geht einher mit Xenophobie, Nationalismus, Sexismus und Sozialabbau, mit dumpfem Populismus und Provinzialismus, mit Militarismus und der Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit. Dieses Zitat ist von Johanna Donal und vermutlich, euch, wir haben es nicht herausfinden können, aus den 70ern oder 80ern und könnte aber auch von Feministinnen heute stammen. Und somit sind wir bei unserem heutigen Thema, nämlich
Feminismus.
Und das besprechen wir mit unserem Studiogast
Katharina Mückstein.
Aber zuerst kommt unser Opening und vorher noch der Jingle.
Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
Vierter Donnerstag, da sind wir wieder, der Gregor und der
Gerald.
Hallo Gerald.
Hallo Gregor.
Und das ist das Open.
Der freundliche Zoo ist zurück.
Der was?
Der freundliche Zoo, das klang irgendwie so wie der freundliche Zoo.
Was ist das?
Das war ein Streichelzoo, die Tiere sind lieb und begrüßen sich gegenseitig.
Ja, ja, genau. Die Fuchs und Hase sagen sich gute Nacht oder so, sagt man glaube ich auch. Ja, da sind wir wieder.
So ist es. Und freust du dich auf die heutige Sendung?
Ja, sehr. Ja. Ich glaube, heute gibt es viel zu lernen für mich.
Ja? Mhm. Bist du noch nicht so gut informiert im Thema Feminismus?
Naja, also ich glaube, es gibt immer was zum Lernen. Also wir haben uns ja quasi die Katharina Mückstein eingeladen, die jetzt einen Film in die österreichischen Kinos bringt, Feminism What the Fuck, den wir schon gesehen haben. Ja. Also auch da habe ich schon viel gelernt. Mhm. Ich glaube, dass ich auch bei unserem Gespräch noch das eine oder andere sicher mir aneignen werde.
Ja, nachdem ich mich letzte Woche so schwach gefühlt habe beim Thema KI, habe ich gehofft, dass du heute sagst, na, da habe ich noch Aufholbedarf oder so, damit ich mich wieder besser fühle. Aber man soll sich ja nicht an anderen aufbauen.
Das stimmt.
Das ist wichtig. Und was tut sich sonst so beim Gregor Schmiedinger?
Du, mir geht's sehr gut.
Ja?
Ja, du, meine sechsmonatige Abstinenz ist vorbei.
Das ist das Wochenende. Ja. Die Korken knallen lassen.
Ja, also eigentlich mal Freien knallen lassen, weil du Geburtstag gehabt.
Happy Birthday an dieser Stelle.
Das war für mich eh schon sozusagen die Deadline, wo ich gesagt habe, bis dahin mache ich es. Es war eine sehr gute Erfahrung, muss ich sagen.
Mhm.
Ja, also ich werde jetzt schon so zukünftig mir so, also jetzt nicht gleich 6 Monate wieder, das war jetzt mal so mal schon sehr, wie sagt man, so ein ausgedehntes Experiment.
Ja. Ja.
Aber so ein, zweimal im Jahr, so einen Monat, also wirklich ist also Dopaminfasten.
Ja.
Im Sinne von, also dann nicht nur jetzt zum Beispiel Alkohol oder so, sondern Alkohol und Zucker und so, möchte ich schon probieren, weil ich glaube, dass es eine gute Sache ist.
Aber jetzt ist auch mal vorbei, oder wie?
Ja,
also,
genau.
Kommst du am Freitag zu meiner Veranstaltung?
Nein, Wochenende geht leider nicht.
Nein? Welche Ausrede hast du?
Seminar.
Okay.
Aber in einem Monat beim nächsten Fischmarkt ist ja dann mein Geburtstag.
Ah,
und die. Ja.
Angst.
Warum?
Ja, das könnte wild werden.
Ja, letztes Jahr war es lustig.
Wehe, wenn sie losgelassen.
Ja, na. Na, aber ich freue mich drauf.
Ja, vielleicht mache ich auch jetzt mal so ein bisschen Dopaminfasten oder zumindest so eine Abstinenzphase.
Bis zu meinem Geburtstag kannst du es machen.
Na, jetzt ist ganz schlecht, weil ich ja...
Ach so.
Ja, also möglicherweise auch gerade noch was vorhaben. Also vielleicht geht es ja wieder für mich nach Thailand nächste Woche.
So,
deshalb haben wir ja gerade vorher geredet, ob wir die nächste Folge nicht wieder voraufzeichnen müssen. Mhm. Aber es ist ja noch gar nicht entschieden. Ja.
So.
Also hier ist das Thailand-Update. Die Hörerinnen und Hörer, die uns sehr aufmerksam zuhören, wissen ja, ich habe dort etwas geglaubt, verloren zu haben. Das schaut so aus, als hätte ich es nicht verloren dort.
Oder
es war doch nicht so wichtig. Es ist jetzt schwer zu sagen. Oder es war anders. Oder ich weiß es nicht, wie man das jetzt formulieren soll. Auf jeden Fall habe ich natürlich aber trotzdem einen Flug. Und es täte mir gerade recht gut, weil ich habe gerade so, meine Mental Health ist momentan, sagen wir auf einer Skala von 0 bis 100, so irgendwo im zweistelligen Komma-Bereich nach 0.
Okay, das klingt sehr also dramatisch.
Es geht mir momentan halt nicht sehr gut. Ja, und deshalb glaube ich, könnte mir das ganz gut tun, eben jetzt mit so einem dicken Buch oder was einfach an den Strand zu fahren und dort mal zu sitzen, ein Gläschen Bier zu trinken und einfach die Füße in den Sand zu stecken und ein bisschen was über mich selbst zu lernen, Bücher zu lesen, Erfahrungen zu sammeln, Hörbücher sich reinzuhören. Aber die Frage ist, ob ich das dann mache oder ob ich hinfliege und dann wird es Partytime.
Ja. Das kannst nur du beantworten.
Ja, schwierig. Das aber wir ist sind sehr, gespannt. Sehr schwierig.
Du wirst uns davon berichten.
Ja, oder eben nicht, falls ich nicht fliege. Ja. Also ich habe das ja so, dass ich, was ich auf jeden Fall mache, ist, ich fliege 3 Nächte nach London. Mhm. Und bevor ich da wegfliege, muss ich entscheiden, ob ich einen Koffer mitnehme für Thailand oder nicht. Mhm. Ja. Also es ist so quasi dann der Flug wäre aus London. Also das mache ich auf jeden Fall. In London bin ich auf jeden Fall. Sollte ich aber nach Thailand fliegen, dann müssen wir die Folge schon nächste Woche voraufzeichnen. Stimmt. Das heißt, ich muss ja eigentlich das schon viel früher entscheiden, wobei wir können es ja auch voraufzeichnen und dann fliege ich nicht nach Thailand. Also das tut ja nicht weh,
das stimmt,
wenn die Folge vorausgezeichnet ist. Aber alles schwierige Fragen über Fragen. Ihr merkt schon, momentan steht vieles an. Es ist alles höchst kompliziert.
Na dann machen wir mal ein bisschen Komplexität reduzieren. Konzentrieren wir uns auf, was gibt es denn Neues fürs Opening? Was hast du denn notiert?
Na, das wichtigste Thema heute muss sein Drag.
Wir haben es ja schon fast ein bisschen prognostiziert in der letzten Folge.
Genau, du hast das prognostiziert, also weil du hast gesagt, dass in einem Bundesstaat in Amerika, welcher war das? Tennessee, genau, danke. Drag verboten wurde. Und natürlich gibt es ja sofort in Österreich auch einen Kasperl, der glaubt, der muss da mitmachen.
Einfallsloser Kasperl.
Ein Einfallspinsel.
Der keine eigenen Ideen hat anscheinend.
Genau, und der glaubt, also er muss da mitmachen. Mhm. Es war in dem Fall Dominik Knepp, ein FPÖ-Politiker, Regionalpolitiker in Wien. Und der fordert halt, dass Drag-Shows für Kinder verboten werden. Und unter anderem sind auch gemeint diese Storytimes. Also für die Leute, die das nicht kennen, das sind ganz einfach Veranstaltungen, wo Drag-Queens, das heißt Männer in Drag, zum Beispiel als Prinzessin dann verkleidet, ja, und lesen dann eine Geschichte über eine Meerjungfrau. Mhm. Ja, und da gibt es dann irgendwelche Vollpfosten, die da meinen, damit sexualisiert man Kinder oder sonstiges und traumatisiert sie. Und dagegen müsste man sich jetzt politisch einsetzen. Und es gibt zum Glück jetzt eh auch schon viel Widerstand. Also es gibt auch prominente Politikerinnen und Politiker, die sich sofort dagegen positioniert haben, aus der SPÖ, Grünen und von den Neos wahrscheinlich auch. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich gehe mal davon aus, dass die das auch machen. Das ist mir vielleicht wichtig. Warum beschäftigt mich das? Weil ich bin keine Drag Queen. Ja? Und damit komme ich dann gleich auf den wichtigsten Punkt für mich. Ein Angriff auf Drag Queens ist auch ein Angriff auf mich, ist ein Angriff auf alle LGBTIQ+, ist ein Angriff auf die ganze freie Gesellschaft, auf alle Menschen, die sich frei entfalten wollen und nicht nach der Mehrheit richten wollen, nicht nach einem vermeintlichen Idealbild des Mainstreams, nach einem christkonservativen, rechtskonservativen Bild richten wollen. Und deshalb geht es uns alle an. Ja? Weil das ist mir fast, also der Inhalt selber, ich glaube, da sind wir uns alle recht einig, hoffentlich, ja? Dass das nicht geht und dass eben wir da Widerstand leisten werden, ja? Dass eine Drag-Show nichts Verwerfliches ist. Ja? Es gibt so viele andere Beispiele von Dingen. Also ich habe ja letztens erzählt, im Flugzeug nach Thailand habe ich gesehen, was bei den Minions passiert. Ja? Da ist drinnen Folter mit Kettensägen. Bei Lego Batman werden Leute vergast. Ja, literally.
Mein Beispiel war ja quasi österreichische Leitkultur, der Perchtenlauf,
genau,
wo Kinder ja wirklich traumatisierend werden können.
Ja.
Aber das ist ja quasi unsere
Identität. Die Leute gehen mit ihren Kindern auf Rammstein-Konzerte. Ich war als Kind mit meiner Mutter bei Tradi-Wabalt-Konzerte. Da hat die Nonne mit dem Priester auf der Bühne und das Blut herumgespritzt. Ja. Und das war halt die Entscheidung meiner Mutter. Ne. Kann man auch sagen, finde ich nicht toll, dass man dorthin geht. Ja. Ja. Aber dass man jetzt das so tut, als ob das größte Problem in unserer Gesellschaft momentan wäre, wenn sich ein Mann eine vermeintliche Frauenkleidung anzieht und dann eine Geschichte vorliest oder vorher auch dort tanzt, ja, dann verstehe ich nicht, was los ist. Ja. Also aber ich verstehe schon, was los ist. Das ist internalisierte Homophobie und damit kann ich halbwegs umgehen, wenn es nicht von uns selber kommt. Mhm. Und das ist eigentlich für mich der wichtigste Punkt, weil wie ich darüber gepostet habe und auch meinen Widerstand dagegen bekannt gegeben hat, haben sich tatsächlich drei selber homosexuelle Menschen bemüßigt gefühlt, mir zu schreiben, mir zu erklären, warum das super ist, dass man Drag-Shows für Kinder verbietet. Mhm. Ja? Und also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört sich bei mir jeder Spaß auf. Ja? Ich habe das eh vorher auch schon im Live gesagt. Ja? Also da geht es offenbar um Gay-Shame, den man selber internalisiert hat, dann möchte man dann offenbar, einer wollte seinen Neffen beschützen. Ja.
Aber wovor genau?
Wovor weiß kein Mensch. Ja.
Aber glauben die, dass da dann Sexualpädagogik unterrichtet wird von einer Drag Queen? Also, weil ich glaube, da werden ja verschiedenste Sachen zusammengemischt in so einem Halbwissen. Also
Ich glaube, dass das
viel Meinung für wenig Ahnung sozusagen.
Ich glaube, dass das gar nicht wichtig ist, sondern dass es da einfach nur darum geht, dass man selber
Populismus.
In dem Fall, dass Leute sich für das schämen, was sie sind,
ja.
Ja, und ihre Neffen vor dem beschützen wollen, was sie selber sind, aber dabei vergessen, wenn sie sich vor dem beschützen, was sie selber sind, was sie möglicherweise sind oder nicht sind, dann tun sie ihnen damit weh, weil nichts falsch ist damit. Mhm. Ja. Also wenn ein Kind,
wenn man sich selbst weh.
Ja, natürlich, wenn ein Kind eine Drag Queen sieht sehr früh und irgendwann dadurch draufkommt, hey, ich möchte auch gerne ein anderes Leben leben als des typischen Hausbesorgers in der Latzhose und mit oder Holzfäller Hemd, dann ist das für dieses Kind etwas Positives. Ja? Und es geht ja natürlich nicht in der Regel darum, dass dort Drag-Shows, die sich an Erwachsene richten, also wo vielleicht wirklich sexuelle Inhalte auch vorkommen, gibt es ja auch. Ja? Dass die jetzt dann für Kinder geöffnet werden sollen. Wobei noch einmal, es ist so vieles, was sexualisiert ist für Kinder offen.
Ja, ja.
Also auch das, auch selbst wenn man das jetzt herausnimmt, selbst da, wenn man das singled out, sagt der Engländer, also wenn man das jetzt herausnimmt und sagt, aus all den Dingen, die bei uns hochsexualisiert sind, ja, irgendwelche Konzerte, bis hin vom Gabalier, der auf der Bühne über ich hol a Balut und singt wie ein Frauenvögel. Ja. Wenn ihr da jetzt herausnehmt, dass ihr irgendwelche Drag Queens, die sind besonders schlimm, ja, das dürfen die Kinder nicht sehen, dann ist es einfach per Definition Homophobie und Diskriminierung. Ja. Aber okay, jetzt sagen wir mal, das mag ich nicht. Hier geht es ja zum größten Teil einfach um Storytimes, ja, um Menschen, die verkleidet sind, den Kindern Geschichten vorlesen. Es gibt nichts Schöneres, nichts Harmloseres, nichts Tolleres und ich wünsche mir das für meine Kinder, sollte ich mal welche haben. Ja. Und es ist für mich so absurd, wenn dann Leute selber die so eine Angst vor sich selber entwickelt haben, vor dem, was sie sind und so einen Scham in sich tragen, dann herumgehen und sagen, ich als Schwuler lehne das ab, ja, weil deshalb, das ist ja der Grund, warum die Leute uns ablehnen. Nein, die Leute lehnen dich nicht ab, weil irgendwo eine Drag Queen eine Show macht. Die Leute lehnen dich ab, weil sie dich prinzipiell ablehnen. Und du hast noch nicht gelernt, dass du okay bist. Und genau das ist die Essenz des Ganzen.
Und es spielt halt natürlich auch dann so ein Nap in die Hände. Weil der sagt dann wieder, ah ja, schau, es gibt ja sogar Schwule, die sagen, die finden das nicht gut und so. Mal abgesehen davon, dass es weder originell ist, noch sonderlich, also eigentlich ist es eine relativ billige Aktion, weil ganz ehrlich, dem geht es nicht darum, dass er Drag Queen geschickt
wird. Überhaupt nicht.
Das ist billiges, politisches Kleingeld, was da gemacht wird, das hat er halt einfach in den USA abgeschaut und es nutzt halt einfach schamlos, im wahrsten Sinne des Wortes, für seine politischen Zwecke aus.
Es funktioniert halt. Ja, genau. Es ist Trumpismus, es ist Putinismus, es ist Populismus, es funktioniert halt. Und in der letzten Folge von Drag Race übrigens, also ein Glück, dass ich sie gestern Abend noch geschaut habe mit einem ganz lieben Freund von mir, Shoutout an der Stelle, die haben das so schön auf den Punkt gebracht, weil die haben dann ein Musical, also so heißt dann dort, wenn die Drag Queens ein Musical aufführen. Übrigens, einer von denen hat zu mir gesagt, er hat noch nie eine Dragshow gesehen, die für ein Kind angemessen wäre. Und jetzt freue ich mich, die größte Dragshow der Welt, RuPaul's Drag Race. Was ist da nicht angemessen, dass sich das ein Kind anschaut? Wisst ihr, was Kinder den ganzen Tag schauen? Auf TikTok, im Fernsehen, in der Werbung, überall, was da kommt, seid ihr wahnsinnig? Ja, also nicht böse sein, also mich regt das so sehr auf, dieser Hass aus der eigenen Szene, nämlich gegen sich selbst, Alter, wirklich, geht's, falls das kommt, geht's zu euren Therapeutinnen und Therapeuten, das tut nicht weh, ich habe das auch gemacht, ich war auch mal ein homophober Wichser, bis ich mit mir selbst klargekommen bin, aber bitte lasst nicht zu lange darauf warten, weil wir brauchen euch auf unserer Seite. Ja,
ja, und vor allem lasst andere damit in Ruhe.
Und lasst andere damit in Ruhe, aber auf jeden Fall haben die in diesem Musical dann den Satz gehabt, also so ein Standardsatz von RuPaul ist ja, if you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Und dann diese konservative Richterin mit ihrem Richterhammer in der Hand hat dann gesagt, if you can't hate yourself, how the hell you're gonna hate somebody else? Und genau um das geht's. Ja? Nämlich, wir sollen alle miserabel sein, wir sollen nicht glücklich sein, wir sollen diese komische Idee von Moral und Anstand, die uns alle unglücklich macht, weitertragen. Und das ist das Einzige, was diese Leute verfolgen. Ja, und das hat es für dich so auf den Punkt gebracht. If you can't hate yourself, how the hell are you gonna hate somebody else? So toll auf den Punkt gebracht, was diese Leute eigentlich verfolgen. Ja? Und we're all born naked and the rest is disgusting. hat diese Richterin dann gesagt. Okay, ja? Aber das bringt so gut auf den Punkt. Ja? Nämlich diese Wertevorstellungen. Ja? Nämlich genau das ist es. Ja? Diese Menschen, diese Rechtskonservativen, Hardliner wollen ganz einfach aus uns eine formatierte Gesellschaft machen. Mhm. Ja, die wollen klar definieren, was ist ein Mädchen, was ist ein Bub, was mögen die. Alles andere soll möglichst heimlich stattfinden, ja, weil heimlich gönnt man sich ja dann eh, ja, mhm, die schönsten Dinge und die verrücktesten Dinge. Mhm. Aber an der Oberfläche bitte soll alles so bleiben und wir sollen möglichst miserable sein und konsumieren die ganze, mhm, Zeit. Und um das geht's. Und das haben sie wirklich toll rausgebracht. Ja, das ist momentan sicher eines der wichtigsten Themen, und das wird auch dann, weil wir immer die G-News haben, mhm, glaube ich, heute auch der wichtigste Punkt hier, mhm, sein. Da geht jetzt der Widerstand los und ich freue mich, wenn wir uns da alle zusammen tun und sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Wer unsere Queens angreift, greift alle an. Mhm, die ganzen LGBTIQ+. Wir sind viele. Mhm. Wir sind bunt, wir sind laut, wir sitzen am wichtigen Schalthebel mittlerweile. Dann sollen sie kommen, die Neps und die Trumps und die Putins. Sie werden uns schon kennenlernen.
Mhm. Ja. Eine Kampfansage, eine Welt.
So ist es. Eine meiner typischen Kampfansagen, und wer mich kennt, weiß.
Das stimmt. Mhm. Ja, wir werden das beobachten auf alle Fälle. Natürlich, einerseits muss man es natürlich ernst nehmen, weil es sozusagen schon Hass schürt und das dann auch wirklich Konsequenzen haben kann. Mhm. Andererseits tue ich mir halt so schwer, das sozusagen inhaltlich ernst zu nehmen, wenn ich so einen Nap da hinaus posaue, weil es einfach so offensichtlich ist, worum es wirklich geht.
Das Problem ist ja, dass es dann aber reale Konsequenzen hat. Genau. Ja.
Und das ist
ja also, dass das Leute dann eben die Bibliotheken zumauern, dass Leute Drag Queens auf der Straße angreifen, dass Leute Drag Queens nicht beim Taxi mitnehmen, dass Bezirke, Orte Drag Queen Shows absagen. Mhm. Ja, und das sind fürchterliche Dinge und die dürfen wir nicht zulassen. Werden wir auftreten.
Ich habe übrigens dem Nepp auf Instagram geschrieben.
Ja.
Ja, weil ich dachte, aber so, also ja, ich glaube, also sie haben halt mehr dieses freiheitlich in der im Parteinamen stehen und ich glaube, er versteht aber nicht ganz, was liberal heißt.
Mhm.
Ja. Er hat natürlich nicht darauf geantwortet.
Ja, das ist übrigens ja sehr oft so, dass diese Namen von Parteien irreführend sind, weil von freiheitlich kann man da wirklich wenig erkennen.
Nationalistisch
halt. Ja, das wäre die nationalistische Partei Österreichs, NPÖ eigentlich.
Wir haben es jetzt umbenannt, offiziell. Braun als Farbe.
Ja, ich glaube auch, dass das besser wäre, mittlerweile braun als Farbe, vor allem wenn man solche beschissenen Ideen hat. Sorry.
Ja, es ist leider tatsächlich so, also aber noch nicht Österreich schaut und so, ist es ja ein bisschen ein Backslash gerade.
Ja, wir haben eh schon gesagt, it's getting better, aber immer wieder gibt es Rückschritte. Ja, Niederösterreich ist eine Katastrophe. Ja. Mhm. Ich meine, ich würde jetzt sagen, was ist denn mit euch Niederösterreich? Aber Niederösterreich hat ja das jetzt auch nicht gewählt, was jetzt gemacht wird. Ja. Also, dass man da wirklich mit tatsächlich Nazis in eine Regierung geht. Ja. Also da gibt es ja Leute, die sind auf,
eindeutig.
Die darf man rechtlich, ja, also da kann ich jetzt nicht in Probleme kommen, wenn ich die einen Nazi nenne. Ja. Mhm. Und mit denen macht man dann eine Regierung.
Ja, macht er halt.
Die Lieder singen, wir schaffen die 9. Million und so weiter. Mhm. Und dafür verkaufe ich sozusagen meine Seele für den Machterhalt.
Mhm. Werte.
Shame
Haltung.
On you.
Mikkel Leitner, kann man es einfach so sagen.
Shame on you, Mikkel Leitner.
Muss man so sagen. Ja.
Die Geschichte wird dir nicht verzeihen. Mhm. Ja? In den Geschichtsbüchern wird man lesen können, was du getan hast, was du deinem Bundesland angetan hast. Und ich hoffe, dass auch dort sich Widerstand regt, weil ich weiß, ganz viele Leute, die auch die ÖVP gewählt haben, wollten das ganz sicher nicht. Mhm. Da gibt es auch noch anständige Christsoziale, die halt noch immer dran glauben. Ja? Das ist so wie Leute, die ihr Leben lang in der Kirche bleiben, ja, und die Probleme dort einfach so vielleicht sehen, aber sagen, ich glaube daran, dass sich was bessert. Und die gibt es in der ÖVP auch. Und diese Leute sollten sich jetzt wirklich einmal dann aufstellen und sagen, was ist denn mit dir? Was ist denn los? Was fällt dir ein? Mhm. Du kannst nicht die Chefin von der ÖVP Niederösterreich sein, ja? Von uns Stimmen nehmen und dann mit Leuten, die kein Problem haben, den Nationalsozialismus zu marginalisieren, ihn klein zu reden, ja, in teilweise zu verherrlichen sogar, das kannst du nicht machen. Ja? Und diese Leute müssen jetzt aufstehen.
Ja, und dann vor allem auch noch alle Forderungen irgendwie annehmen.
Ja, natürlich. Ja.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung für die Dachregion. Ist,
ja.
Quasi gab ja in dem Bundesland Niederösterreich eine Wahl. Wann war die? Ich habe schon vergessen.
Jetzt ist ein, zwei Wochen her. Ja.
Und die Österreichische Volkspartei, ähnlich der CDU, CSU, hat sich jetzt dazu entschieden, quasi nicht mit der SPÖ, ich weiß nicht, was wie die SPD, zu koalieren, sondern mit AfD.
Genau.
/NPD eigentlich, genau, ja, wenn man ehrlich ist. Und das hat jetzt doch sehr viele überrascht und die haben gleich so Forderungen durchgesetzt, wie zum Beispiel, dass die Pausensprache an Schulen Deutsch sein muss oder dass es Förderungen gibt, eine Wirtshausförderung für traditionelle Wirtshäuser und natürlich, glaube ich, auch ganz weit vorn, genderneutrale Sprache darf nicht mehr, glaube ich, verwendet werden im politischen Alltag, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, es ist im Detail, es ist so ein Schwachsinn und so ein Stumpfsinn und reiner Populismus, dass es einfach beim Lesen wehtut und deshalb habe ich auch irgendwann mal aufgehört. Es ist für mich jetzt Mordor. Ja, ich werde halt nur mehr hinfahren, wenn es absolut notwendig ist. Es tut mir natürlich leid für meine lieben Freundinnen und Freunde, die dort wohnen und da gibt es ganz, ganz viele und die machen sich auch Sorgen, weil was soll denn das für ein Umfeld sein? Ja,
ja, und nicht nur halt, und weil es vielleicht auch sozusagen ein Barometer sein könnte dann halt für die Wahl der Bundesregierung zukünftig oder dann vielleicht auch sich eine ÖVP wieder mit einer FPÖ einlassen könnte.
Ja, natürlich, ist schon geplant, es wird ja schon wieder relativiert, dass der Kickl vielleicht doch nicht so ein Schlimmer ist, wie das der Kurz damals gesagt hat. Also natürlich, die ÖVP hat vor allem ein Interesse, nämlich die Macht zu erhalten und die wird alles tun, um das zu tun. Und jetzt in Niederösterreich, wie gesagt, wenn man jemanden aufnimmt da in die Regierung, von dem es ein Foto gibt, wo er den Hitlergruß macht, dann hat man relativ wenig Hemmschwelle. Und das kann man, glaube ich, jetzt tatsächlich auch so sagen. Ja? Und alle anständigen Christkonservativen da draußen, die gibt das, ja, auch wenn ich mit ihnen überhaupt nichts gemeinsam habe und nicht mit ihnen einer Meinung bin in den wenigsten Dingen, aber ihr müsst jetzt aufstehen, weil sonst seid ihr einfach keine Christkonservativen, sonst seid ihr halt auch Rechtsextreme. Ja. Jeder in der ÖVP, der jetzt nicht aufsteht und der da nichts dagegen sagt, macht sich selber zum Mittäter in einer rechtsextremen Agenda. So einfach ist das. Aber ja, vielleicht tun wir das mal jetzt wieder zur Seite, weil ja, ist halt blöd, ja, weil liegt halt so rund um Wien herum. Vielleicht das Anschluss für die in der Dachregion, die Österreich-Karte jetzt nicht so gut kennen. Ja. Es ist halt wie ein Donut und in der Mitte ist Wien drinnen. Ja. Und das ist halt ein ungutes Gefühl, sage ich jetzt einmal.
Ja, wir beobachten es.
Genau. Ich hätte heute Reality News.
Wirklich?
Ja.
Was denn?
Ich habe notiert, Shame on you, RTL, weil sie Wendler eine Sendung geben, aber sie ist ja schon wieder weg.
Aha, okay. Was für eine Sendung?
Hast du das gar nicht mitbekommen? Also Wendler und seine Freundin, da ging es irgendwie, oder die Laura, da ging es glaube ich darum, dass die ein Baby bekommen und der RTL hätte die begleitet dabei. Ich wäre mir sicher, dass du das wissen wirst.
Na, sowas schaue ich doch nicht.
Okay.
Ich schaue nur Reality-Shows. Okay. Davon, Kampf der Reality-Stars und sowas.
Ja, aber hätte ich das nicht auch enttäuscht von RTL, wenn man da dauernd irgendwie so tut, auch als oft, weiß ich nicht, Prince Charming und Princess Charming, dass man dann jemanden, der auch eben Verschwörungstheorien teilweise
aber die haben
am Antisemitismus angeeckt ist. Also da waren wirklich Sachen dabei.
Die haben ihn ja rausgepixelt von DSDS. Also
ja, deshalb hat es ja alle sehr verwundert.
Da gab es ja eine Haltung dazu, mal ursprünglich.
Aber ja, es ist jetzt eh auch so gewesen, dass das dann wieder gecancelt wurde. Das heißt, die Notiz habe ich einfach nicht mehr rausgenommen.
Also das interessiert ja wirklich 0, Josef irgendjemanden, oder? Also das ist ja wirklich nur mehr peinlich, was die aufführen. Die haben dann so einen OnlyFans-Account gestartet, was du das mitgekriegt hast. Ja. Weil die sind ja angeblich wegen Steuergeschichten halt können sie nicht mehr einreisen nach nach Deutschland. Jetzt sind sie in Amerika, jetzt ist das Geld ausgegangen. Dann haben sie einen OnlyFans-Account erstellt, wo du gleich 34 Euro im Monat zahlen musst, damit du dann irgendwelche Fotos von der Laura anschauen kannst. Und so, wer zahlt für sowas? Also es ist einfach nur mal so, also so richtig peinlich einfach.
Also aber ist es, also ich kenne ja OnlyFans nur als Porno-Plattform. Ich nehme an,
dass es sexy Bilder halt, aber keine pornografischen Bilder.
Okay.
Weißt du, da liegt die dann halt beim Pool.
Ja, da wird schon sehr viel Verzweiflung auch mit dem Spiel sein, weil die haben natürlich einen gewissen Lebensstil gewohnt und da fehlen jetzt die Zahlungen und dann kann man nicht nach Deutschland, da hat man wahrscheinlich rein nur Reserven, die man abrufen könnte. Es wird wahrscheinlich schwer sein, an das Geld zu kommen. Das sind jetzt alles Mutmaßungen, aber ich nehme mal an, dass da sehr, sehr viel Verzweiflung dann dabei ist.
Aber trotzdem, wir machen mal, ich verstehe es nicht, ist ja wurscht. Wahrscheinlich hat er sich geglaubt, dass er, weil er bei diesem Telegram-Kanal sehr viele Follower gehabt hat damals, wegen dieser, dieser Schwurbler-Corona-Zeit. Und wahrscheinlich dachte er so, okay, wenn wir da eine Handvoll abgreifen, die dann halt so jeden Monat 34 Euro zahlen, damit die Laura halt irgendwie da im Pool liegt. Aber ich denke mir so, okay, Junge, er muss ja mal einen Reality-Check machen und dann gehst du halt einfach einmal beim McDonald's Burger verkaufen. Also, ja, ist halt so, wenn es einen Hinkart hat, dann hat es einen Hinkart.
Ja, aber solche Leute machen doch sowas nie.
Ja, das ist ja klar.
Also, natürlich, wir ticken so und ich wäre mir auch für nichts zu schade. Ja? Und ich mache ja auch immer wieder Jobs bei meinen Veranstaltungen, wenn jemand ausfällt, ja, dann macht man halt mal einfach einfache Jobs. Ja? Aber ich glaube, solche Menschen, die so abgehoben sind und sich dauernd so präsentieren wie die auf ihren Booten, auf ihren Schnellbooten etc., das ist dann für die ganz schwer. Da ist das Ego so angeknackst. Mhm. Was hast denn du noch fürs Opening heute?
Nein, ich wollte nur ganz kurz ein Follow-up zur letzten Folge zum Thema künstliche Intelligenz, dein Lieblingsthema.
Da freue ich mich aber.
Nein, einfach nur ganz kurz, weil wir haben ja auch eine Umfrage auf Instagram gemacht, weil ich ja wissen wollte, wie denn so die Befindlichkeiten zu dem Thema stehen. Mhm. Sehr spannend. Die Frage war, wenn du an künstliche Intelligenz denkst, dann. Mhm. Und 37% haben gesagt, bin ich aufgeregt im positiven Sinne. Mhm. 39% haben gesagt, habe ich Angst. Und 24% haben gesagt, kann ich wenig damit anfangen.
Mhm. Das wäre dann meine Fraktion.
Genau. Und das Lustige unter Anführungszeichen ist, es ist ja erst 2 Wochen her, oder drei, wann haben wir aufgezeichnet? Ich weiß nicht mehr, 2 Wochen wahrscheinlich. In diesen 2 Wochen ist schon wieder so irre viel passiert, was sich anfühlt wie 6 Monate eigentlich an Entwicklung. Ich habe dir ja vorhin gerade dieses Foto gezeigt, was ich mit Midjourney gemacht habe, also was einfach ausschaut. Mhm. Wie einfach, also du musst wirklich schon sehr genau schauen, dass es nicht mehr, dass du es erkennst, dass es KI-generiert ist. Ja. Jeden Tag kommen jetzt neue Dienste, also dieses Wettrennen ist jetzt im vollen Gange, also ist eigentlich eskaliert die Geschichte gerade. Mhm. Ich habe vorher gerade noch ein Interview angeschaut mit dem OpenAI CEO, und das fand ich schon sehr spannend, der gesagt hat, er wünscht sich, dass jetzt Regierungen endlich in die Gänge kommen und Regulierungen machen, weil wir brauchen die dringend. Mhm. Weil nicht jeder, der jetzt solche Modelle entwickelt, wahrscheinlich die besten Absichten
natürlich
hat. Und wenn wenn schon jemand aus der Privatwirtschaft sagt, Leute,
reguliert uns,
dann brennt der Hut. Und ich glaube, für manche ist nicht mehr ganz klar, was für ein historischer Moment das jetzt gerade ist. Wie das ja oft so ist, ist man dann erst immer im Nachhinein, erkennt man dann solche Sachen. Aber auch Bill Gates hat jetzt die Woche einen Blogpost veröffentlicht, wo er geschrieben hat, The Age of AI has begun. Mhm. Einen ganz langen Artikel, der auch sehr positiv gehalten ist. Also der ja mit seiner Foundation dafür sorgen möchte, dass AI jetzt nicht wieder nur für reiche Länder oder Leute mit Kapital quasi zugänglich ist, sondern dass es tatsächlich auch genutzt wird für Thema Healthcare, vor allem in dritten Ländern, Thema Education, vor allem quasi in Ländern, wo einfach die Chancengleichheit nicht gleich sind. Und es wird eine extrem spannende Zeit und mark my words, wenn wir dann in 10 oder 15 Jahren drauf zurückblicken, das wird nichts mehr so sein, wie es jetzt ist. Also Bill Gates hat gesagt, er hat zwei revolutionäre Technologien in seinem Leben erkannt. Das war einmal in die 70er oder 80er, die grafische Oberfläche, wo er gewusst hat, das wird alles verändern. Und er hat gesagt, das ist jetzt AI.
Okay.
Da bin ich schon sehr gespannt.
Nein, ich bin auch sehr gespannt, auch wenn es mich ja noch nicht so mitnimmt, ist es natürlich etwas, worauf ich mit viel Spannung, aber auch Sorge, das heißt, ich bin da eigentlich bei allen ein bisschen dabei, bei allen Fraktionen hinblicke.
Und traurig ist natürlich, dass halt, wie es ausschaut, Apple das halt komplett verschlafen hat.
Ach, warte mal.
Schauen wir mal.
Die haben sicher was am Backburner. Ich kenne ja meinen Apfel.
Sie kaufen etwas zu.
Sie kaufen was zu, genau.
Und Abschluss in Sachen, um das vielleicht den Kreis zu schließen, also dieser politischen Geschichte vorher. Genau jetzt bräuchten wir eigentlich Leute, die Visionen haben und die Ideen haben, wie wir zukünftig damit umgehen, mit der gesellschaftlichen Veränderung, die aufgrund von künstlicher Intelligenz, aber auch von Klimaveränderung auf uns zukommen. Und dann braucht man keine Kasperlen, die wegen einer Drag-Show da jetzt politisches Klang geschlagen.
Absolut.
Die Rede zum Sonntag so.
Genau, ich habe dir übrigens letzte Woche eine indiskrete Frage gestellt. Mhm. Und zwar nämlich, wie lange bleibt man denn nach einem One-Night-Stand bei jemandem? Und du hast dann online noch eine Umfrage dazu gemacht, oder?
Genau. Ich wollte mal wissen, wie ihr das so seht. Mhm. Ja, von bis, würde ich mal sagen. Da gibt es keinen Konsens von eigentlich ab dem Moment, wo man quasi sie seine Neurotransmitter und seine Hormone in Form von einem Orgasmus abgeholt hat, ist man eigentlich schon auf dem Weg raus, bis hin zu, wenn der Vibe passt, warum nicht den ganzen Tag mit den Hand verbringen?
Mhm. Also da gab es jetzt gar keine Richtung. Nein, es ist ein kompliziertes Thema. Es wird mich noch weiter beschäftigen. Ich glaube, man muss es wirklich immer aller Minute Situation für Situation entscheiden. Mhm. Ein Freund von mir hat so formuliert, kommt darauf an, wie lange der Typ braucht, um sich wieder anzuziehen. Ich bin ja schließlich kein Bed and Breakfast. Fand ich auch sehr witzig. Aber ich kenne ihn ja auch. Ich weiß auch, dass das eher natürlich humoristisch gemeint war und nicht immer ganz der Wahrheit entspricht.
Mhm. Also ich glaube, wichtig ist zu wissen, was sind meine Bedürfnisse, will ich alleine sein oder vibe mit der Person und dann das zu kommunizieren und dann muss man sie eher ausverhandeln. Mhm. Weil es sind ja zwei, also mindestens zwei daran beteiligt, können natürlich auch mehr sein.
So ist es. Das wäre schon eine neue, indiskrete Frage eigentlich für heute.
Ja, machen wir noch eine, schauen wir mal, das wissen wir noch nicht, gell?
Wissen wir noch nicht.
Wenn, machen wir es am Ende der Sendung heute, haben wir gesagt, weil wir haben ja keinen eigenen Pop-Teil heute.
Und zwar weil,
jetzt mit dir, dass du das sagst.
Kann ich auch sagen, weil wir ja mit einer Regisseurin, nämlich mit Katharina Mückstein, über ihren aktuellen Film oder über einen brandneuen Film, der demnächst in die Kinos kommt in Österreich, sprechen werden und somit ist das quasi auch der Pop-Teil. Das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn man dann danach sagt, jetzt redet man noch über einen anderen Film. Mhm. Wobei, man könnte ja auch über andere Dinge reden und nicht nur über Filme, aber wir waren dann auch einfach schon zu ausgelastet, glaube ich, uns jetzt noch irgendwie was aufzumachen. Ne? Mhm.
Ja. Genau.
Super. Na, dann würde ich vorschlagen, wir werden jetzt die Tür aufmachen und die Katharina zu uns ins Studio holen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Über Feminismus. Und jetzt bei uns ist Katharina Mückstein, Filmemacherin, also eigentlich genau genommen Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin. Hallo.
Hi, hallo.
Schön, dass du da bist.
Auch von mir herzlich willkommen natürlich.
Danke, danke.
Genau, unser Thema ist ja heute Feminismus. Wir freuen uns sehr, da natürlich dich heute bei uns zu haben. Schon alleine deswegen, weil du ja gerade einen neuen Film dazu in die österreichischen Kinos bringst. Feminism, what the fuck, werden wir gleich ein bisschen drüber reden. Mhm. Dein erster Spielfilm war ja Thalia, dann L'Animal und jetzt Feminism, what the fuck, also zumindest was Kino betrifft. Machen wir gleich Einstiegsfrage, warum, was hat dich dazu bewogen, jetzt über das Thema einen Dokumentarfilm zu machen?
Ja, ich glaube, Feminism What the Fuck ist ein Film, den ich gemacht habe, weil ich gefunden habe, dieser Film, irgendjemand muss einfach diese Arbeit machen. Und ich habe vor dem Filmstudium Philosophie und Gender Studies studiert und mich hat einfach die Beschäftigung mit feministischen Themen, feministischer Theorie, also damit habe ich nie aufgehört. Und vor ein paar Jahren war ich dann in so einem Gespräch mit der Ina Freudenschuss, die zu dem Zeitpunkt noch als Journalistin gearbeitet hat und eben sehr viel über feministische Themen geschrieben hat. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie frustrierend das ist, dass halt feministische Themen oder überhaupt also emanzipatorische Themen, Themen von sozialer Gerechtigkeit in den Mainstream-Medien immer so ohne Expertise verhandelt werden. Also man hat immer das Gefühl, wenn es um Feminismus geht, dann reicht eine Meinung und es braucht kein Wissen. Und meiner Meinung nach ist das halt so eine der ältesten antifeministischen Strategien, um halt feministisches Wissen immer wieder vergessen zu machen, indem man sagt, na, es ist quasi ein Stammtischthema. Ja. Und so ist irgendwie die Idee entstanden, hey, wie wäre es, einen Film zu machen, der so eine Art Themendoku ist und einfach mal sagt, Leute, wenn wir Feminismus sagen, dann meinen wir das und das und das und das. Mhm. Ja, und ich habe dann eigentlich immer zwischen meinen Spielfilmprojekten halt an diesem Projekt weitergearbeitet, so Schritt für Schritt. Und es hat viele Jahre gedauert, diesen Film zu machen, weil ich halt zwischendurch, glaube ich, 6 Spielfilme gemacht habe, also Fernsehen und Kino.
Darf ich gleich fragen, wie viele Jahre, also wie lange dauert es denn, sowas zusammenzutragen?
Also ich habe das erste Mal das Projekt eingereicht, glaube ich, 2015 oder 16. Und dann halt immer weiterentwickelt und auch, es hat irgendwie sehr lang gedauert, überhaupt mir vorstellen zu können, wie so ein Film gehen kann. Also am Anfang habe ich mir noch sowas vorgestellt, wie ein Film, wo man mit dem ganzen antifeministischen Bullshit aufräumt. Ja. Also so, hier, wir zerlegen die 15 Standardsätze, so, genau, des Antifeminismus oder so. Und dann bin ich aber auch ganz schnell draufgekommen, es interessiert mich überhaupt nicht, all das zu wiederholen, was sowieso unsere Kultur ist. Also unsere Kultur ist ja antifeministisch. Natürlich. Und deshalb bin ich dann irgendwann eben zu dieser Form gekommen, wo einfach, ich sage mal, immer nach vorne geredet wird. Mhm. Also einfach progressives Denken, Ideen, die zukunftsweisend sind und nicht das ewige sich abarbeiten an dem, was irgendwelche Arschlöcher sagen.
Ja, das hat mir auch wirklich gut gefallen. Ich habe tatsächlich viele Sachen, die ich halt oft auch bespreche mit anderen und selber formuliere als politische Forderung etc. Das erste Mal, also das ist mir beim Anschauen des Films bewusst geworden, dass ich glaube, also dass das das erste Mal in einem Film, in einem Dokumentarfilm so gehört habe. Also gewisse Punkte, also zum Beispiel der, also der Punkt mit Frauen und die Waffen, das sollten, müssten wir uns zum Beispiel mal bewaffnen oder so. Ja? So Gedanken, die ich noch nie vorher in so einem in irgendeiner Art und Weise dieser Darstellung gehört. Also das fand ich spannend.
Ja, und das ist ja schon bemerkenswert, dass halt also die feministischen Bewegungen haben ja unsere Gesellschaften und unser Zusammenleben und unsere Rechtssysteme und alles mögliche, Familien, Beziehungsformen extrem stark geprägt und extrem stark verändert. Also in meinem Film kommt ja auch so einer der ersten Sätze, die irgendwie eingeblendet werden, ist Feminism is the most successful social movement of our time. Und gleichzeitig, wenn man etwas über Feminismus lernen möchte, dann muss man immer noch suchen. Also das Wissen ist total verdrängt, weil es ist wahrscheinlich das subversivste Wissen, das es gibt. Ja.
Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass der Film sozusagen nicht verschleiert, sage ich jetzt mal, dass es nicht den Feminismus gibt, sondern dass es ganz viele verschiedene Strömungen gibt. Das fand ich sehr spannend. Was würdest du sagen, was ist jetzt das, was jetzt aber alle diese Strömungen vereint, dass wir vielleicht mal zurückgehen und so das mal ein bisschen aufrollen?
Naja, mir war wichtig oder mein feministisches Selbstverständnis ist halt eine Idee von Intersektionalität. Das bedeutet, dass für mich Feminismus bedeutet, dass man sich nicht nur um Geschlecht als Diskriminierungskategorie kümmert, sondern dass man immer auch im Bewusstsein hat, dass zum Beispiel Klasse oder Hautfarbe oder die Frage, ob man eine Behinderung hat, dass das alles auch Diskriminierungskategorien sind, die zusammenfließen und dass es eben viele Menschen gibt, die mehrfach diskriminiert sind und dass es eben nicht darum geht, sozusagen den Kampf einer Gruppe gegen den Kampf einer anderen Gruppe auszuspielen, sondern dass es eigentlich nur funktionieren kann, wenn wir alle gewillt sind, die Kämpfe der anderen solidarisch zu unterstützen und zusammenzuhalten, weil das, was uns verbindet, ist halt, dass wir alle von dem gleichen System, also ich sag mal Patriarchat und Kapitalismus, unterdrückt sind. Ja.
Richtig. Das wäre jetzt auch gleich meine nächste Frage gewesen. Also uns hören ganz viele unterschiedliche Menschen, aber sicher ein großer Teil unseres Publikums sind schwule Männer. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und ich erlebe das schon manchmal auch so, wenn ich selber sage, so, ich bin Feminist, natürlich bin ich Feminist und das ist für mich ganz selbstverständlich, dass die meisten natürlich sowieso, sie eh auch, aber ab und zu gibt es schon so Einzelexemplare, die jetzt nicht verstehen, was das mit uns zu tun hat. Und der Film erklärt das aber sehr schön, ja. Nämlich, dass es natürlich auch mit schwulen Männern und mit jeder anderen Minderheit zu tun hat, Feminismus. Und das fand ich ja sehr, sehr erfrischend.
Ja, also ich glaube, das ist ja auch ein Ergebnis irgendwie von dem, wie halt verschiedene marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft dastehen, dass ja diese Gruppen zu spalten und sie auch gegeneinander auszuspielen, ist ja ein Machtinstrument. Und ich glaube, dass eben eine unheimliche Kraft in dem drinnen liegt, wenn wir anfangen zu verstehen, dass uns halt irrsinnig viel verbindet, auch wenn wir ganz unterschiedlich sind oder ganz unterschiedliche Vorlieben haben, ganz unterschiedliche Lebensweisen und eben auch sehr unterschiedliche Probleme. Aber dass letztlich das Zusammenhalten und eben nicht immer nur sich um sich selbst zu drehen, besonders wenn man halt aus einer privilegierten Position heraus über diese Dinge nachdenkt, dass es wichtig ist, dass man den eigenen Struggle ernst nimmt, aber dass es halt manchmal auch darum geht, einfach den Mund zu halten und bei anderen zuzuhören.
Genau. Ja. Ich habe das eh schon mal, glaube ich, erzählt im Podcast, dass ich auch als junger Schwuler, wie ich halt so in die Schwulenszene das erste Mal reingekommen bin, ne? Wie es halt so ist, dass man mal die ersten Leute kennenlernt, dass mich das total schockiert hat. Also wie schlecht das Standing von Frauen, aber speziell von Lesben auch war. Ja? Mhm. Also so Lesbians are no fun, quasi so war die Grundregel. Ja? Und also hoffentlich kommen die nicht zu unserer Party, bla bla bla. Also war wirklich so spürbar, dass auch das war irgendwie so ein verschränkter Männerverein quasi. Das hat mich damals sehr beschäftigt. Ja,
also, ja, ich habe das auch so erlebt in der queeren Szene. Mhm. Also ich finde das zum Beispiel bei queeren Filmfestivals total interessant, dass halt, also Lesbenfilme sind immer nur von Frauen oder Flinters besucht.
Mhm. Ist das so?
Und Schwulenfilme haben meistens ein gemischtes Publikum.
Das stimmt, ja.
Tatsächlich?
Genau. Ja, es ist also, echt okay. Schon auffällig,
ja. Ja, also ich war zum Beispiel mit meinem Film L'Animale war ich beim Frameline Filmfest in San Francisco. Warst du dort auch mit deinem Film?
Ja, Outfest.
Okay,
das ist immer entweder oder, oder?
Ja, genau, ich glaube auch, ja. Outfest ist L.A., mhm. Ja, genau. Und Frameline ist halt so das älteste LGBTQ-Filmfest in den USA und findet halt so im Castro-Viertel in San Francisco statt. Und ich war wirklich schockiert darüber, also dass man schon nur, wenn man das Filmprogramm, das Festivalprogramm durchblättert, dass man einfach sieht, also die Macht von schwuler Kultur und wie halt lesbische Kultur und dann Transkultur wirklich so in diesem Programmheft dann nochmal so marginalisiert war. Ja. Mhm. Und ich habe dann auch mit den Programmers drüber geredet, denen war das auch alles sehr bewusst und okay. Die kriegen dann natürlich auch viel Kritik dafür. Mhm. Und die haben aber halt gesagt, ja, das hat auch damit zu tun, wie halt das Festival sich finanziert und okay. So. Und dass es halt eben viele schwule Männer, die wohlhabend sind, dieses Festival halt finanzieren und dafür sozusagen auch irgendwie das haben wollen, dass sie halt so als Mäzene irgendwie das zu sehen kriegen, was
die
sie
Licht
sehen
gestalten.
Wollen.
Ja. Ja. Ja, das ist aber sehr spannend. Ja. Ist das dann in Österreich auch so? Weil ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ganz wenig auf Filmfestivals gehe, obwohl wir uns so gut kennen und deshalb weiß ich das einfach nicht. Aber ist das so? Ja? Das heißt, wenn das ein Film als Thema hat, also nicht eine lesbische Liebesgeschichte oder ich weiß es ja nicht, dass da weniger Männer drinnen sitzen?
Ja, du kannst, also machen wir Experiment. Es gibt ja eh die, wie ist es? Queer Film Nights von Salzgeber in Kooperation mit Votivkino und Löwenherz.
Okay.
Und die zeigen sowohl Schwule als auch Lesbische, also Filme mit lesbischen und schwulen Inhalten. Und da kannst du sicher sehen, also dass bei Filmen mit lesbischen Inhalten oder lesbischen Geschichten sicher viel, viel weniger Männer drinnen sitzen als umgekehrt.
Da bin ich aber schon gespannt, weil wir haben ja so eine Idee, die haben wir haben noch nicht gesprochen, aber es tut ja auch nicht weh, das zu sagen. Wir wollen so gerne als warme Brüder so eine Filmnacht hosten, regelmäßig, ja, in der Zukunft also wirklich so in einem regelmäßigen Radl quasi. Da bin ich aber schon sehr gespannt, ob sich die Leute das trauen, dass sie dann zu Hause bleiben, weil das ein lesbischer Film ist, weil dann kriegen sie von mir Keks mit Stahlkanten hier.
Vielleicht muss die Filmnacht warme Siblings heißen.
Ja, genau, stimmt.
Ja. Also ich habe auch einmal die Erfahrung gemacht, auch mit L'Animale, wurde ich eingeladen nach, ich glaube Freiburg war das, und die haben eben so eine sehr lange Tradition von einem schwulen Filmfest, und irgendwann, ich glaube schon, weiß ich nicht, in den 80er Jahren oder 90er Jahren, wurde dann eben auch ein Lesbenfilmfest dort gemacht, und die laufen, also eine Woche schwulen Filmfest und eine Woche Lesbenfilmfest. Die laufen direkt hintereinander. Und die haben meinen Film bei der Berlinale gesehen und haben mich dann angesprochen und haben gesagt, ja, also das waren eben ein Mann und eine Frau. Mhm. Und die haben dann gesagt, ja, also wir sind von der Schwulenfilmwoche und von der Lesbenfilmwoche und wir wollten dich fragen, was du denkst, wo dein Film besser laufen sollte. Und ich habe gesagt, ja, idealerweise auf beiden. Mhm. Und dann haben sie halt den Film so eingeladen, dass er der letzte Film, Abschlussfilm vom Schwulenfilmfest war und der Eröffnungsfilm von Lesbenfilmfest am gleichen Abend. Und da hatte ich so den direkten Vergleich, ja, von dem Publikum. Beides waren volle Vorstellungen und auch das Publikumsgespräch. Und es war total anders. Also es war wirklich zwei so andere Stimmungen, die Fragen, spannend. Die Rezeption des Films und so war total unterschiedlich, und dann war sie aber auch noch getrennt in zwei Kinos. Ja.
Ich glaube, in Freiburg war ja Wenn ich mich richtig erinnere, bei Schulfilmtagen, ja.
Ja.
Aber du hast vorher gesagt, dass es sozusagen politisch instrumentalisiert wird, also diese Intersektionalität oder auch sozusagen halt so Gruppen gegeneinander auszuspielen, ist ein ganz großes Thema. Aktuell ist quasi Transgender und wie das, und wir haben ja auch mal darüber gesprochen, wie dieser teilweise auch von Russland aus sozusagen Propaganda inszeniert wird, um dann auch vielleicht der Alice Schwarzer dagegen aufzuhetzen. Wie siehst du das?
Ja, also ich kann nur sagen, it breaks my heart. Mm. Es ist wirklich, ich finde es irgendwie erschütternd, weil es funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie eben, was weiß ich, Hetze gegen muslimische Männer oder so, ja. Es ist, du nimmst eine sowieso vulnerable Gruppe her und dämonisierst die und schürst Hass und instrumentalisierst das Ganze für deine persönliche Politik. Das machen die Rechten und das machen aber eben auch Frauen in feministischen Zusammenhängen, was ich halt fürchterlich finde und teilweise wirklich schockiert bin, weil ich es auch intellektuell überhaupt nicht verstehen kann.
Ich auch nicht. Das geht bei mir nicht zusammen. Ja.
Es ist unwissenschaftlich, es ist richtig. Sozusagen, es gibt keine wissenschaftlichen Belege.
Es ist genau diese dafür. Private Beobachtung. Ne?
Ja, genau.
Also 6D werden mir auf der Straße überfallen. Ja. Ja, und die Behauptung, es sind genau. immer die bösen Ausländer zum Beispiel.
Ja.
Und das genau das, weil es gibt keine Grundlage dafür.
Ja.
Und das fand ich auch schön, dass das rauskommt bei deinem Film übrigens, dass das auch thematisiert wird. Ja? Dass,
ja.
Dass da auch, das gesagt habe, quasi der böse Ausländer oder der böse Muslim bringt jetzt den Antifeminismus ins Land.
Ja.
Der musste nicht daherbringen. Ne?
Ja, ja, also ja, genau.
Muss man
also,
nur noch in Österreich schauen und,
ja, die, ja,
und das und, Regierungsprogramm.
Ja, ja, es ist wirklich, ich finde eben auch, vor ein paar Jahren hatte ich mal so ein Gespräch, da habe ich eben das so mitverfolgt, wie in den USA so ganz viel diese Klo-Debatte
genau,
abläuft.
Die Klo-Debatte, ja.
Genau.
Das ist Horror-Szenario, was da immer an die Wand gemalt wird.
Genau, also die Idee, dass irgendwie das Klo ein Schutzraum ist und deshalb Transmenschen aus den binären Klos rausgehalten werden müssen, so ungefähr. Und ich fand das damals so absurd, ja, und haben wir gedacht, ja, das bei uns wäre diese Debatte unmöglich, ja. Und dann so irgendwie 2 Jahre später plötzlich kam die gleiche Debatte zu uns und dann habe ich mir gedacht, Entschuldigung, wir sind in Österreich, wir sind Lichtjahre davon entfernt, dass wir mal irgendwo eine genderneutrale Toilette haben, ja. Also ich habe noch, weiß nicht, außer in queeren Spaces habe ich noch nie…
Ah, nein, okay, ich muss da muss ich jetzt sagen,
Heidenkino hat eine genderneutrale Toilette. Mhm. Ja, super, danke dafür.
Da muss ich was Positives aus den Wiener, ganz wichtig, ich hätte gesagt österreichischen, aus den Wiener Schulen berichten. Ich kenne mittlerweile 3 oder 4 Schulen in dem Bereich, wo ich so ein bisschen Einblick habe, aufgrund meines anderen Berufes, über den ich ja nicht reden darf, wo es tatsächlich diese Arten von Toiletten gibt, ja, weil es ganz einfach den Bedarf gab. Ja, also, dass, ja. dass die Schülerinnen und Schüler danach gefragt haben, ja, entschieden haben in ihrer Klasse, hier bei uns gibt es jemanden, für den oder für die wäre das wichtig, können wir das haben? Und das ist umgesetzt worden.
Ja.
Also das,
na, dann
das ist
würde ich sagen, ursuper,
aber es ist natürlich trotzdem die absolute Ausnahme.
Ursuper,
ja.
Dass es eben diese kleinen Fortschritte gibt.
Ja.
Aber wenn eben das hochstilisiert wird zu so einer Debatte, dann kann man das nicht anders bezeichnen als eben Hetze, weil es wird es wird ein Problem inszeniert, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ja.
Genau. Und
das
alles, ein Boogeyman ja eigentlich, oder?
Genau. Und das alles auf dem Rücken von Menschen, die ohnehin also wahnsinnig kämpfen müssen, um überhaupt auch nur annähernd die Rechte zu bekommen, die alle anderen haben. Ja. Einfach zu existieren, sicher zu sein, auf der Straße zu gehen, ohne Gewalt zu erfahren, einen Job zu bekommen, nicht prekarisiert zu werden. Also dafür kämpfen Transmenschen jeden Tag.
Richtig.
Und dann fällt uns nichts Besseres ein, als irgendwie auf dem Rücken dieser Leute auch noch so eine Hetze zu betreiben. Also ich bin wirklich sehr betroffen davon. Mhm.
Ja, ich
also,
auch, vor allem, wenn sie eine Alice Schwarzer, die ich ja doch in meiner Jugend, muss ich sagen, war das ja schon eine der Stimmen der Vernunft. Ja? Aber rechnest du jetzt damit, dass vielleicht auch bei einer Aufführung, oder du machst ja jetzt relativ viel, so Publikumsgespräche etc., nehme ich an, also ich kenne das vom Gregor, dass man da viel haben. Rechnest du damit, dass da auch was kommt, ein bisschen in die Richtung? Ich meine, das böse Wort TERFs, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf oder nicht, ich glaube aber viele bezeichnen sich ja selber so mittlerweile. Glaubst du, dass da mal irgendwann mal so, rechnest du mal mit so einem Besuch und so einem Aufstand? Bist du vorbereitet?
Ja, also ich muss sagen, ich würde es mir wünschen, ja.
Ja, wirklich?
Ich würde, also einerseits möchte ich diese Leute nicht sehen, auf der anderen Seite bin ich sehr bereit für eine Diskussion. Also ich möchte gerne hören, was sie zu sagen haben, und ich habe sicher einiges zurückzusagen. Mhm. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass meine Vorstellungen auch ein halbwegs sicherer Ort sind, für Leute, die trans sind oder non-binary sind und die nicht ins Kino gehen und dann in einem Publikumsgespräch mit so einer hassvollen Ideologie konfrontiert sind.
Kann ja auch traumatisierend sein dann.
Voll. Und es ist, es ist furchteinflößend. Ja.
Natürlich ist es das. Ja. Weil in einem vermeintlichen Safer Space, also Feminismus sozusagen jetzt als virtueller Raum, bist du dann wieder mit einem Angriff. Also es ist ja für mich, es ist so absurd. Ich komme damit überhaupt nicht klar, muss ich ehrlich sagen. Also das ist für mich ganz, ganz schwierig.
Ja, ich glaube, also weil es halt einfach so instrumentalisiert wird, das macht es einfach so perfide an dieser ganzen Sache. Ich glaube, der neueste Schmäh in Amerika ist ja gerade, dass bei so Sportmannschaften und so dann sie darauf fokussiert wird, quasi, dass dann vermeintlich Transfrauen vielleicht einen Vorteil haben, einen körperlichen Vorteil. Also das ist ja momentan gerade so, bin schon gespannt, wie lange es dauert, dass es zu uns kommt.
Ja, also ich finde es ja eben auch irgendwie unbegreiflich, dass jetzt eben auch, also Feministinnen, eben zum Teil ältere Feministinnen, die ja aus einer Generation kommen, wo eben so biologistische Argumente sehr normalisiert waren, also wo man halt gesagt hat, ja, Frauen sind so und Männer sind so und das ist ihre Natur, und die Idee, dass es mehr als nur Männer und Frauen gibt, war vielleicht gar nicht da in ihrer Wahrnehmung. Die ja aber selbst die Erfahrung gemacht haben, dass eben dieses stereotypisiert werden aufgrund von Biologie und in den Rechten über den eigenen Körper zu bestimmen, eingeschränkt zu sein. Ja? Diese fürchterliche Erfahrung haben die ja selbst gemacht.
Genau.
Und jetzt machen sie das Gleiche mit einer anderen Gruppe, nämlich zu sagen, irgendetwas an deren Biologie ist nicht in Ordnung, oder eben sie sind, also sie stereotypisieren sie als gefährlich oder was auch immer, und es wird einfach ihre Existenz und ihre Selbstbestimmung in Frage gestellt. Ja. Also für mich geht es einfach überhaupt nicht mit feministischen Positionen zusammen, und das ist auch der Grund, warum ich den Begriff TERF nicht verwende. Mhm. Also der steht ja für
Trans-Exclusive,
genau, Radical Feminists, und ich finde eben, erstens einmal, ich finde, radikal zu sein ist eine gute Sache, also ich möchte das gar nicht als abwertendes Wort verwenden, und eben weil meiner Meinung nach Trans-Exklusion keine feministische Position ist.
Mhm. Ja.
Und mir hat ein Friend vor kurzem vorgeschlagen, das Wort Fart.
Okay.
Und das ist die,
das steht für?
Das ist die Abkürzung für, warte, jetzt muss ich es wieder zusammenkriegen.
Jetzt will ich es wissen.
Feminist?
Nein, wahrscheinlich eben nicht. Ja.
Warte, Feminism Appropriating
Right Wing?
Nein, Radical Transphobes.
Ah, so,
genau.
Gut.
Also das heißt, sie bedienen sich feministischer Positionen oder sie tarnen sich als Feministinnen und sind in dem aber radikale Transphobe. Also sie sind nicht radikale Feministinnen, sondern radikal transphob. Und deshalb finde ich irgendwie diesen Begriff Fart.
Den könnte man
ganz
jetzt,
witzig.
Den werden wir etablieren.
Salonfähig machen.
Aber ich wollte trotzdem noch kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich kenne das ja auch, wir haben ja auch ganz junge zum Beispiel, und für mich war ja auch in der Schule, habe ich oft gelernt, dass radikal schlecht bedeutet, und dass man das vielleicht ganz kurz noch erklärt, dass das Wort radikal ja eigentlich nur heißt, dass etwas an den Kern der Sache geht, kommt ja vom Radium, den Kern, also ich bin jetzt kein Lateiner, aber so hat mir das dann zum Glück mal irgendwie auch erklärt in der Schule. Ja.
Ich glaube, es kommt von Radix, die Wurzel.
Oder die Wurzel,
ja,
das ist noch
tief
besser.
Verwurzelt.
Also tief verwurzelt, aber prinzipiell eine Meinung zu haben, also zum Beispiel radikal antirassistisch zu sein, heißt jetzt noch nicht, dass man gewaltbereit ist oder sonstiges, aber dass man einfach sagt, das ist für mich sehr wichtig, und da bin ich, stehe ich 100% dahinter, und dort bin ich tief verwurzelt. Ja,
ja, und ich finde eben, also eben radikal von etwas überzeugt zu sein, zum Beispiel davon, dass alle Leute die gleichen Chancen verdient haben, ja, das kann nicht schlecht sein.
Nein.
Ja. Du kannst natürlich auch radikale Hassideologien verfolgen, aber dann ist das Problem die Ideologie.
Nicht die Radikalität, genau.
Und Radikalität per se ist eigentlich etwas Konsequentes, Starkes. Ja.
Ja, das war übrigens etwas, was ich auch sehr, sehr toll gefunden habe, was ich sehr feiere, weil das nämlich bei den marginalisierten Gruppen oft vergessen wird, nämlich die Klasse. oder was wir Klasse nennen, also die wirtschaftliche Situation. Und das ärgert mich seit ganz, ganz vielen Jahren, ganz, ganz brutal, dass das was ist, was man nicht thematisiert, wo man immer, das hast du ja selber zu verantworten, wenn wir wissen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo, wo die wirtschaftliche Situation zu 98% oder so, ich möchte jetzt bitte, das ist ein erfundener Prozentsatz, eine Hausnummer, das kann man wissenschaftlich sicher ganz gut aufbereiten, beim Statistischen Zentralamt liegt ja das auf, zum Beispiel wie viele Kinder von Akademikern auch Akademiker werden, ja, aber dass das zu einem ganz großen Teil vererbt ist, ja, dass natürlich dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, das gibt's, ja, aber das liegt nicht ausschließlich in deiner Hand.
Ja, aber ist ja die Ausnahme wahrscheinlich.
Das ist eher die Ausnahme als die Regel. Und das, aber das wird total oft rausgenommen. Und das hat mich schon lange geärgert. Warum schaffen wir es, dass wir langsam eben viele Dinge thematisieren? Ja, eben dann, also Gender, das, was man Rasse nennt, was ja ein Blödsinn ist, Hautfarbe, Religion, Herkunft etc., aber Sexualität. Aber warum schafft man nicht, dass man ganz einfach auch sagt, natürlich hat jemand, der in, also aus einem Arbeiterinnen- und Arbeiterhaus, Haushalt ist, weniger Chancen. Warum ist das so schwer? Mir ist zum Beispiel aufgefallen bei meinen Veranstaltungen, also da musst du wahrscheinlich jemanden, der als höchsten Bildungsabschluss Lehrabschlussprüfung hat, mit der Lupe suchen. Mhm. Ja? Also das auch, durchmischt sich auch nicht. Ja. Das ist schlecht, ne?
Ja, ja.
Und das wird aber nie, also ich war sehr froh, dass das vorkommt und dass das auch deutlich vorkommt, weil habe ich sehr lange nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört.
Mhm. Ja. Also ich
Warum finde, ist das so tabu?
Ich glaube, dass es also ich stelle ja selbst diese Frage im Film einmal an meine Protagonistin Astrid Biedemeffe-Buhr, die eben eine Diversitätsforscherin ist. Und da frage ich sie halt, sage ich halt, dass mir das so vorkommt, dass eben soziale Ungleichheit fast ein Tabuthema ist. Also es ist einfach nicht willkommen zu sagen, es gibt Privilegien und insbesondere ökonomische Privilegien, die einfach vererbt werden und die dein Leben und deinen Start ins Leben halt besser machen als den von anderen.
Gibt es ja auch eine schöne Szene, wo eben genau das verbildlicht wird, versinnbildlich wird eigentlich.
Genau.
Wer den Vorteil hat und wer sozusagen weiter hinten startet eigentlich.
Ja. Und ich finde eben, also ökonomisches Privileg, das ist eben besonders tabuisiert und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass natürlich. Also es gibt so, was ich nenne es manchmal kapitalistische Gefühlsideologie. Ja? Mhm. Also wie sollen wir uns fühlen, damit wir gut funktionieren in diesem System? Und da gehört natürlich dazu, dass wir an die Erzählung glauben sollen, dass eben so etwas wie Transclass, also aus der eigenen Klasse auszubrechen und einen gesellschaftlichen Aufstieg zu machen, möglich sei. Mhm. Weil warum sollten wir sonst jeden Tag arbeiten gehen, für das Kapital oder den Gewinn von jemand anders. Ja? Das heißt, du hast die ganze Zeit, hältst die ganze Zeit dem Esel die Karotte vor und sagst, du kannst es schaffen, wenn du nur wirklich willst. Mhm. Während du aber Voraussetzungen schaffst, die dich eigentlich an dem Platz, in den du hineingeboren wurdest, sehr stark festhalten. Und diese irgendwie, ich finde, das hat doch sowas Gemeines, ne? Weil ich finde, man sieht das oft auch bei jungen Leuten, so wenn ich dann so sehe, dass eben Kids, die vielleicht aus schwierigeren Verhältnissen kommen oder eben armutsbetroffen sind, dass eben der größte Traum ist, gesellschaftlicher Aufstieg, ja, und sozusagen to make it big.
Ja.
Und gleichzeitig nimmt ihnen das aber auch die ganze Kraft, wütend zu sein auf ein System, das sie in diese Situation überhaupt gebracht hat, für die sie nichts können, ja, die ihnen einfach so zugewiesen wurde in der Welt und mit der sie jetzt zu leben haben, ja. Und ich glaube eben dieses Träumen von oder dieser Wunsch nach eben ja, Reichtum oder finanzieller Absicherung und so weiter oder gut gestellt zu sein in dieser Gesellschaft, der Wunsch auch nach also Konsum und Produkten und das alles hält uns halt, das Status. Betäubt uns auf eine Weise. Ne?
Ja.
Ja, es hält uns ab davon, wütend zu sein.
Instagram ist da.
Ja, Instagram ist ganz Instagram stark.
Und wir leben halt in einem Land auch, das muss man auch sagen, das sich nicht dafür entscheidet, irgendwas in diesem Bereich zu tun. Ja? Weil ein Freund von mir wohnt in ich weiß jetzt nicht, ich glaube in Norwegen, ich bin mir nicht sicher, bei mir ist Skandinavien immer so ein Bereich.
Ja, aber die, weil die immer so
also, fortschrittlich sind, ja, und der sagt halt, bei ihm an der Schule wird halt da wirklich was unternommen und da darf man zum Beispiel im Unterricht nichts verwenden, ja, was nicht von der Schule ist. Ja? Mhm. Das heißt, du darfst jetzt nicht dein iPad mitnehmen und dir sozusagen einen Vorteil gegenüber den anderen verschaffen. Und am Anfang habe ich das so ein bisschen geschluckt und dann habe ich aber länger darüber nachgedacht. Und dann, ich meine, das macht natürlich Sinn. Ja? Mhm. Es gibt dort keine Hausübungen, wie wir schon wissen, weil die machen ja auch keinen Sinn. Ja? Das heißt, natürlich wirst du noch immer einen Vorteil haben, wenn deine Eltern zu Hause tolle Technik haben und mit ChatGPT so toll umgehen können wie unser Krieger und so weiter, ja, was in der letzten Folge Thema war. aber in der Schule bemüht man sich zumindest, sagen, wir nehmen alle mit und schauen, dass alle einfach dieselben Chancen haben und wir tun dann nichts. Ja?
Ja, und also, ich meine, ich finde auch eben so grundsätzliche Dinge wie also Gesundheitswesen, eben unsere gemeinsame Freundin Denise hat mir mal erzählt, dass eben in Schweden das normal ist, dass du bis, ich glaube, 18 oder so, haben alle Kinder den gleichen Anspruch auf einen Platz im Gesundheitssystem. Mhm. Und deshalb ist zum Beispiel normal, dass jedes Kind eine Zahnspange bekommen kann. Mhm. Ja?
Ja.
Bei uns hängt das total davon ab, ob deine Eltern sich eine Zahnspange leisten können.
Irre.
Und gute Zähne zu haben, ist plötzlich ein Statussymbol geworden. Ne? Und ich finde eben, es ist so niederträchtig und besonders halt in einem so reichen Land wie Österreich, ja, dass man einerseits sagt, ja, okay, wir machen so eine Politik, die ist absichtlich exkludierend und die hält Leute absichtlich davon ab, dass sie zum Beispiel gute Bildungschancen haben oder die Chance haben, sich irgendwann einmal einen Job auszusuchen oder überhaupt ihr Leben zu gestalten, weil wir ihnen den Start ins Leben irgendwie erleichtert haben oder verbessert haben. Und gleichzeitig macht man eine Politik, wo man die ganze Zeit sagt, es geht, wenn man nur will. Ja? Mhm. Für die Fleißigen zahlt sich's aus. Ja? Mhm. Und eben, ich fand das interessant, auch weil in meinem Film, ich glaube, es ist nicht im Film, aber die Franziska Schutzbach hat eben im Interview erklärt, wie Misogynie funktioniert. Und da hat sie eben gesagt, ja, Misogynie funktioniert immer in einem Paradox. Also es geht immer darum zu sagen, du sollst eben einerseits zum Beispiel unschuldig und heilig und unberührt sein, also eine saubere, feine Frau. Mhm. Und auf der anderen Seite sollst du eine Hure sein und eben Lust haben und einen Mann befriedigen und so weiter. Aber du kannst nie beides sein. Mhm. Ne? Und wie du zu sein hast, kann auch nur ein Mann bestimmen, über seinen Blick sozusagen. Ja? Also dieser Widerspruch, in dem du ständig gefangen bist. Und ich finde eben, wenn wir über Klasse reden, ist es eigentlich genauso. Ja? Es wird so ein Paradox aufgebaut und du kannst eigentlich nicht gewinnen in diesem System.
Was ist dann die Lösung?
Die Lösung ist radikaler Antikapitalismus.
Genau.
Okay, in welcher Form?
Ja. Feminismus.
Da kriegen ganz jetzt viele Leute Angst, wenn sie das hören. Ja,
ja, also ich glaube...
Ich glaube, die Angst vielleicht mehr zu verlieren, als man vielleicht letztendlich gewinnen kann. Also liegt es auch daran, dass es dann irgendwie Angst macht?
Naja, ich glaube, uns ist halt so stark eingebläut, dass wir uns das Überleben erarbeiten müssen. Also dass uns prinzipiell verdienen müssen, wir müssen uns das verdienen. Mhm. Ja. Es ist uns, wir geben uns damit eben ab, dass wir sind froh über alles, was wir sozusagen von der Generation vor uns bekommen haben. Also ich kenne das auch von mir. Ich denke immer, oh Gott, ja, zum Glück werde ich irgendwann einmal das Haus von meinen Eltern erben, das werde ich dann verkaufen und dann habe ich eine Pension. Ja, sowas. Also eben die Überzeugung, dass wir uns alles verdienen müssen, ist irgendwie so stark und in dem auch in Konkurrenz mit anderen zu sein. Ja. Und ich glaube halt, ich meine, es gibt ja viele politische Ideen davon, wie es wäre, wenn man sagt, prinzipiell haben wir mal alle Menschen das Recht zu existieren und abgesichert zu werden. Mhm. Genau, ja. Und eine Gesellschaft und ein Staat sollte irgendwie dafür verantwortlich sein, dass prinzipiell alle mal einen Boden unter den Füßen haben. Ja?
Natürlich.
Und es ist doch sonst absurd, dass wir...
Sonst rechtfertigt das sich ja auch nicht.
Ja, eben. Und es ist aber wir müssen dafür kämpfen, dass man zum Beispiel sagt, ja, es sollte ein Recht auf Wohnen geben. Warum sollte in einem Land wie Österreich irgendjemand keine Wohnung haben? Es gibt die Wohnungen, ja. Warum soll es okay sein, dass irgendwelche Leute Wohnungen oder Häuser von ihren Eltern erben und daraus riesige Kohle machen, die haben nie einen Finger dafür gerührt, während andere auf der Straße leben müssen oder mit Kindern in die Obdachlosigkeit oder ins Frauenhaus gehen müssen. Ja.
Das ist ja wirklich so irre, wie das den Leuten Angst macht. Ja. Also selbst wenn du eine Erbschaftssteuer ab der zweiten Million oder so einen Wahnsinn in Euro, ja, wir reden nicht mehr von Schilling, ab der zweiten Million Euro forderst und dann nur 5% oder 10%, ja, also etwas, was sich jemand wirklich leisten kann, und du erklärst den Leuten, pass auf, damit hat jemand, der das große Glück hat, dass seine Eltern vielleicht wirklich fleißig waren und sich vielleicht wirklich was aufgebaut haben, aber selber ja einfach da quasi in den Honeypot gefallen ist, dafür kann der jetzt etwas für jemanden tun, der ein Krankenhausbett braucht, ja, und keins hat momentan, der in der Schule gerne einen Laptop hätte oder einen Beamer in der Klasse und das gibt es momentan nicht, der mit der Schule gerne einen Sprachausflug machen wird in ein Land, wo man eine tolle Sprache halt lernen kann, weiß ich nicht, da fehlt mir jetzt kein Beispiel, nach London, Frankreich, ja, egal, aber dafür kriegst du in Österreich von den Ärmsten der Armen kein Okay, weil sie Angst haben, weiß ich nicht, dass das Goldkettel, was die Mama ihnen vererbt, dann weggenommen wird oder so. Das ist ja absolut absurd.
Ja, aber das ist ja auch, also ich finde, das kann man auch in allen emanzipatorischen Bewegungen oder Überlegungen kann man das entdecken. Und das, also zum Beispiel sowas wie internalisierte Homophobie. Ja? Das ist ja auch etwas, wo wir genau wissen, okay, es gibt das, dass eben homosexuelle Menschen selbst diese Abwertung so stark internalisiert haben, dass sie selbst auch reproduzieren. Und ich glaube, so ist es auch mit Armut. Ja? Dass du so stark gehört hast und gelernt hast, du bist selber schuld, du bist nichts wert, wenn du arm bist, wenn du keine Arbeit hast. Ja? Dass man im Grunde eine Ideologie, die nur ganz wenigen sehr wohlhabenden Leuten dient, mitträgt, weil man es einfach so verinnerlicht hat. Ja. Und weil das Ganze eben so uns auf irgendeine Weise auch so den Blick vernebelt. Also ich finde, Kapitalismuskritik ist wirklich etwas, wo man suchen muss und lesen muss und sehr viel denken muss, bis sich irgendwie so dieser Nebel lichtet und man sagt, ja, stimmt, weil wir das so stark in uns tragen, diese Überzeugung, dass man sich durch Leistung das Recht aufs Leben im Grunde erarbeiten muss. Ja.
Also ich bin ja schon sehr gespannt, ich habe jetzt sehr viel recherchiert, eben zum Thema künstliche Intelligenz, wo wir letztes Mal gesprochen haben, und was es für Konsequenzen haben kann für die Arbeitswelt und wie viele Jobs da drauf gehen könnten, und dass man dann ganz neue Modelle denken muss, eigentlich wie man Schlagwort bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, wo es ja schon Experimente gibt, aber wo einfach die Politik Ideen braucht, und das sehe ich jetzt bei unseren Politikern ja nicht einmal irgendwie ein Funken von irgendeiner Vision oder irgendeiner Idee.
Gar nichts, Arbeitszeitverkürzung, um Gottes Willen, da schreit das Ganze lang, da könnten die Leute ja faul werden. Ja,
ja, genau, also ich glaube eben, denn die würden uns eher sagen, so, ihr müsst jetzt 55 Stunden in der Woche arbeiten, bevor sie sagen, ja, stimmt eigentlich, es sollte ein bedingungsloses Grundeinkommen und weniger Arbeitszeit geben. Ja. Also es ist auch alles so anachronistisch, ja, weil diese Ideen, also eben das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ich weiß nicht, ich habe solche Modelle zum ersten Mal gelesen, da war ich 14, ja. Das ist irgendwie 26 Jahre her. Ja. Und damals, wenn du das gesagt hast, haben die alle Leute gesagt, du bist verrückt, ja, du bist eine Kommunistin, das ist Wahnsinn und so, ja. Und heutzutage, ich glaube, das hat eben auch sehr viel mit den ganzen Krisen zu tun. Eigentlich das erste Mal so 2008, 2009 in der großen Wirtschaftskrise oder Bankenkrise war dann plötzlich im Mainstream, wurden ganz viel von diesen eigentlich eh schon alten linken Ideen wurden dann so normalisiert, ne? Und heute sitzen wir halt da im Podcast und reden über bedingungsloses Grundeinkommen. Alle wissen, was damit gemeint ist. Was eben, wo mir vor 20 Jahren mein Opa gesagt hat, dass ich eine verrückte Kommunistin bin. Und ich glaube halt, vielleicht in 20 Jahren wird es dann endlich kommen, weil es eigentlich eine sehr schlaue Idee ist. Ja.
Es ist alternativlos wahrscheinlich, weil eben, wie gesagt, ja, also es ist ja völlig absurd, dass wir jetzt, ich erinnere mich, wie ich in die Schule gegangen bin, und jetzt weiß doch noch jeder, wie alt ich bin, was unsere Computer damals konnten, nämlich fast nichts. Ja. Also damals ist uns das schon sehr viel vorgekommen, ja, mit den Monochrom-Bildschirmen und dass die da, dass man so eine kleine Tabellenkalkulation machen konnte. Aber wir haben all diese Maschinen, die total viele Aufgaben erledigen für uns. Denk mal in irgendeinen Bereich rein, ja, wie schnell das heute geht, im Labor einen Bluttest auszuwerten und im Vergleich zu vor 20 Jahren. Und wir arbeiten alle, wenn wir Vollzeit arbeiten wollen und müssen, Weil wir dürfen nicht vergessen, ganz viele Leute gibt es ja, die müssen nicht, weil sie eben geerbt haben, weil sie von ihrem Kapital leben können. Aber die, die arbeiten müssen, müssen in der Regel Vollzeit arbeiten, dieselbe Zeit wie damals. Das ist ja absurd. Mhm. Ja, ich meine, es gibt natürlich Jobs, Pflege, ja, das geht nur nach Stunden. Ja, an der Hotelrezeption stehen, wobei da gibt es auch mittlerweile Maschinen, die das schneller machen etc. Self-Check-in und ja, so weiter. Ja. Aber dann kann sich das ja mehr verteilen für alle, dann haben wir halt mehr Leute, die das machen. Ja, es ist ja absurd, dass wir 2022 noch genauso viele Stunden arbeiten müssen, um uns zu halten, wie damals, mhm, wie ich 16, 17 war. Und du hast ja praktisch keine Computer gehabt. Wir haben einen Supercomputer in der Hosentasche.
Und was aber ein großer Unterschied ist zu vor 30 Jahren, ist, dass man vor 30 Jahren mit einem Einkommen in der Familie halten,
ja,
konnte.
Ja, richtig.
Ne?
Und also, Urlaub.
Ja, also wenn du denkst, ich ja, weiß nicht, dass ich, 80er, als ja, ich in der Volksschule war, in den 80er Jahren, da war meine Mutter die einzige vollberufstätige Mutter. Ja, mhm. Das konnten das hätten, sich, ja, das heißt, alle Familien von den anderen Kindern konnten sich das leisten, dass die Mutter nicht oder nur, mhm, ein paar Tage in der Woche oder Vormittage arbeitet. Ja. Mhm. Und also nicht, dass das jetzt wünschenswert ist, dass.
Nein, das verstehe genau, ich schon richtig.
Aber wir sehen halt daran, dass sich sozusagen, uns wird die ganze Zeit gesagt, ja, ihr habt so viel mehr, mhm, Wohlstand als vor so und so vielen Jahren. Und das stimmt auf der einen Seite und auf der anderen Seite stimmt, mhm, das halt auch nicht, ja.
Aber es hat ganz viele Jobs gibt, die nichts beitragen. Ja? Also da gibt es ja eine, ich weiß nicht, wie das heißt, ich glaube Bullshit heißt dieses Buch einfach oder Bullshit-Jobs, aber irgendein Aussteiger eben, so, der auch so mit Aktienfonds gehandelt hat, mhm, der hat das niedergeschrieben, dass es diesen Menschen auch teilweise wirklich schlecht geht und die tragen nichts bei zu dieser Gesellschaft, verdienen meistens also sehr, sehr viel und tragen, mhm, nichts bei. Also wir haben ja ganz, ganz viele Jobs, die einfach nichts zu dieser Gesellschaft beitragen, die nichts anderes tun, außer irgendwie Arbeit zu generieren und damit so auch Kapital zu generieren und die wir einfach wirklich weglassen könnten. Also dieses Märchen,
oder?
Dieses Märchen, das mir, das kommt ja noch dazu, diese Leute, die so in Flughafenhotels absteigen und dann irgendwelche, ja, Conventions halten, wo sie sich dann PowerPoint-Präsentationen zeigen. Ja. Also es ist sicher total viel Sinnloses dabei, was wir uns einfach sparen könnten, wo wir die Leute einfach für etwas Sinnvolles verwenden könnten.
Also jetzt eben, wenn wir schon bei Arbeit sind, das ist ja auch, also das ist ja auch der Grund, warum eben Kapitalismuskritik im Feminismus so eine große Rolle spielt, weil es da natürlich auch um die Frage von Arbeitsteilung geht, ja. Und eine Stütze des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, ist unbezahlte Care-Arbeit. Mhm. Und wie wir alle wissen, diese Arbeit wird so gut wie nur von Frauen oder als Frauen gelesenen Personen gemacht in, mhm, unserer Gesellschaft. Und führt, also diese Arbeitsteilung führt aber eben auch zu der Prekarisierung von Frauen, zu Altersarmut, mhm, und einfach zu weniger Wahlmöglichkeiten in den Leben von Frauen. Und das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Und jetzt die Pandemie hat uns das noch mehr gezeigt, also dass wir einerseits, richtig, eben so angewiesen sind und wir haben, glaube ich, kurz mal so sehr stark gesehen, wie verletzlich wir alle sind und, mhm, wie verletzlich wir auch in unserer Vernetztheit sind. Und ich glaube, das ist eigentlich, für mich ist da ganz kurz die Sonne aufgegangen, mhm, so am Anfang der Pandemie, mhm, wo plötzlich in der Zeitung stand, so und diese Krise jetzt zum Beispiel, die betrifft Alleinerzieherinnen ganz extrem. Mhm. Oder was ist jetzt mit dem ganzen Pflegepersonal, mhm, und warum werden diese Leute so schlecht bezahlt? Und es wurden auf einmal eben Fragen, die sehr stark von feministischen Diskursen geprägt sind, waren plötzlich so ganz offen da. Mhm. Und man hat gesehen, okay, diese ganze Welt kann ohne diese unbezahlte oder schlecht bezahlte Arbeit von Frauen einfach nicht existieren. Mhm. Und in dem Moment, wo die Maschine wieder läuft, mhm, ist es einfach vergessen und die Leute, ja, werden weiterhin scheiße bezahlt. Jetzt, mhm, gerade gab es irgendwie in Österreich wieder den Ruf nach einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Mhm. Gibt es nicht. Ja. Mhm. Will die Regierung nicht.
Mhm. Mhm. Wahnsinn, ne?
Also ja, es ist einfach wirklich, da sind diese Zusammenhänge so zwischen Geschlecht, mhm, und Kapitalismus sind halt sehr offensichtlich und deshalb war es irgendwie auch klar, dass halt dieser Film auch ein kapitalismuskritischer Film, mhm, sein muss.
Ja, was ich sehr begrüße, wie gesagt, hat mich sehr beeindruckt.
Ich würde mal nochmal kurz zurückkommen, weil ich fand eine ganz wichtige Aussage vom Film ja auch quasi, dass Männer sich mehr beteiligen beteiligen könnten oder eigentlich mehr beitragen könnten. Was ist denn aus deiner Sicht, und wir haben sehr viele männliche Zuhörer, also was wären so einfache Schritte, sage ich jetzt mal, was jeder Mann einfach beitragen könnte?
Ich glaube, das Erste, was Männer beitragen sollten, ist aufzuhören zu fragen, was es ihnen bringt, und einfach sehen, dass Gerechtigkeit und Chancengleichheit einfach richtig sind, und dass das der Grund ist, warum man sich dafür engagieren muss. Und ich finde eben, also mich nervt das unheimlich, ich werde dauernd gefragt, ja, wie können wir Männer davon überzeugen, sich mehr für Feminismus zu engagieren? Und dann soll ich eben so Antworten geben wie, ja, Feminismus bringt allen was, und Männer leiden auch unter ihren Geschlechterrollen und dem Druck, der damit einhergeht, und sie sind deshalb öfter psychisch krank. Aber ich muss sagen, das stimmt natürlich alles. Also die traditionellen Ideen von Männlichkeit sind schädlich auch für Männer. Aber ich glaube nicht, dass Haltung oder Ethik oder politischer Aktivismus aus Eigennutz herauskommen sollte. Und das ist eben so, wie für mich klar ist, dass ich einfach eine eben radikale, antirassistische Haltung habe. Das bedeutet für mich, dass ich meine weißen Privilegien ernst nehme und die immer sehe, dass ich mich verantwortlich fühle, etwas zu tun, dass ich solidarisch bin mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, und dass ich auch meinen eigenen internalisierten Rassismus ständig sehen muss, was sehr unangenehm ist, ja, und mich damit beschäftigen muss. Und das erwarte ich von Männern. Ja.
Eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe leider noch ein paar Fragen. Aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil mich das auch immer ein bisschen nervt, wenn man das in den Vordergrund steht, was habe jetzt ich davon? Ja, weil das gesagt, was soll jetzt jemand, der 2 Milliarden erbt, davon haben, ja, wenn er jemand anderem was gibt? Also diese Frage ist ganz einfach nicht relevant. Ja. Ich wollte noch eine Sache einspringen, weil wir haben auch eine wunderbare Sendung über Consent gemacht, und es kommt in dem Film auch etwas vor, eben auch ein Gedanke, der mir so wichtig ist und den ich immer predige und den ich mir so wünsche von unserer Politik und der fast nirgendwo vorkommt, nämlich dass ja Vergewaltigungen, wenn man das Wort jetzt gleich so in den Mund nimmt, Rape, in Wahrheit nicht das ist, was man sich meistens darunter vorstellt. Nämlich jemand auf der Straße fällt über jemanden anderen her, meistens eben noch, das wird auch genauso thematisiert in dem Film, wenn am besten noch, so wird es in der Zeitung ja dargestellt, der dunkelhäutige Mann über die blonde Frau, das wäre dann so quasi die Vorstellung, die typische Österreicherin, der typische Österreicher der Kronenzeitung, die es die ganze Zeit davon hat. Aber in Wahrheit ist es ja so, dass die meisten Vergewaltigungen in der Familie stattfinden, im engsten Bekanntenkreis, die meisten Übergrifflichkeiten, die meisten sexuellen Traumata entstehen auf eine ganz andere Art. Ja. Und das war auch so ein Gedanke, wo ich mir gedacht habe, warum schaffen das unsere Politikerinnen und Politiker nicht, dass sie sagen, dass sie das entgegnen, ja, wenn jetzt wieder der nächste FPÖ-Heini kommt oder mittlerweile natürlich die ÖVP, man kennt die Unterschiede eh nicht mehr, und das eben sagt, ja, also pass auf, wir müssen ja unsere Frauen beschützen vor den bösen Afghanen oder Syrern. Warum schafft es nicht, dass jemand sagt, wisst ihr eigentlich, wo die meisten Übergriffe stattfinden? Warum
gibt's das nicht? Wir müssen die Frauen vor ihren Vätern, Onkels und Brüdern schützen. Hört sich halt nicht so gut an. Ne?
Ja, eben, aber es ist halt, ich meine, damit zeigt sich auch, dass keiner wirklich Interesse hat, irgendwie das Thema zu lösen, oder? Bin ich da zu pessimistisch?
Also, ich meine, ich glaube, sexualisierte Gewalt oder wahrscheinlich jede Form von Gewalt, das löst total viel aus, wenn Gewalt sichtbar wird in einer Gesellschaft. Ne? Und jetzt, ich finde ja auch, also jetzt über Österreich oder den deutschsprachigen Raum nachdenkend, denn unsere Geschichte ist ja eben eine extrem gewaltvolle Geschichte, also die unsagbarste oder schrecklichste Gewalt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also der Holocaust war eine Erfindung unserer Vorfahren. Und was, glaube ich, wir auch daraus perfektioniert haben, ist eben die sogenannte Täter-Opfer-Umkehr. Also dass man so viel Schuld auf sich geladen hat, dass dann die Menschen, die diese Schuld ansprechen oder die das ansprechen oder aussprechen, was ihnen passiert ist, dass man nur so damit umgehen kann, dass man die wiederum zu Tätern macht. Ja?
Und Selbstschutz eigentlich.
Genau, und sie und sie diskreditiert und sie silenced, ja, mhm. und einfach versucht, das zu verdrängen. Und also wenn ich jetzt eben, ich habe ja auch eben aufgrund meines Aktivismus in der Filmbranche in Bezug auf Übergriffe und sexualisierte Gewalt, habe ich mich in den letzten Monaten sehr stark damit beschäftigt, also diese Automatismen, die da anspringen, wenn eben Menschen berichten, dass sie Betroffene sind von Gewalt. Es ist eigentlich fast egal, welche Form von Gewalt, sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, emotionaler Missbrauch. Ja. In dem Moment, wo das ausgesprochen ist, gibt es sofort diese Reaktion zu sagen, aha, und warum sagst du das erst jetzt? Mhm. Oder fürchterlich. Warum sagst du es mit diesen Worten? Oder warum sagst du es auf Instagram und nicht irgendwo anders? Mhm. Oder warum nennst du den Namen des Täters nicht? Also die Person, die gesprochen hat, wird sofort in Frage gestellt.
Wahnsinn.
Und im nächsten Schritt wird auch schon Lüge unterstellt. Aber war es wirklich so schlimm? Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kenne den, ja. Ich habe hab mit dem schon so oft, also da habe ich nie irgendwas bemerkt, ja. Also dann geht es einen Schritt weiter. Ich glaube, sie will sich nur wichtig machen, ja. Ich glaube, sie profitiert davon. Und schon sind wir da, wo wir eigentlich genau dieses Bild, ich bin mit dem aufgewachsen, noch so bei meinen, ich würde mal sagen, Großeltern, Urgroßeltern-Generation, die zum Beispiel so über Juden gesprochen haben, ja. Also, die wollen sich da jetzt wichtig machen. Ist es denn nie vorbei? Ja, was wollen die schon wieder und so? Und eben diese Art, Leute still zu machen und da nicht hinschauen zu wollen. Und ich denke, das liegt halt daran, dass die Gewalt, die in unserer Gesellschaft nun mal ist, und ich glaube, es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt, wie man Gewalt reduzieren kann, aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass man in einem ersten Schritt überhaupt anerkennt, dass es Gewalt gibt und dass diese Gewalt überall anwesend ist und dass niemand auch frei davon ist, zum Beispiel auch ein Verursacher oder Verursacherin von Schaden oder Schmerz bei anderen zu sein. Ja? Und diese Ambivalenz auszuhalten, dass man zum Beispiel gleichzeitig Betroffene sein kann und gleichzeitig Täterin oder Mitwisserin von etwas. Natürlich. Ja? Also es gibt eben nicht dieses ganz einfache Schwarz und Weiß, die Guten und die Bösen. Und das ist auch etwas, was mir immer wieder so einfällt. Also für mich bedeutet Feminismus eben auch Ambivalenzen aushalten. Mhm. Ja? Mhm. Dass man sich eben nicht einlässt auf diese vereinfachten Narrative von es ist entweder so oder so, sondern dass man eben oft sagen muss, ja, es ist schwierig und wir lassen uns jetzt mal darauf ein, dass es schwierig ist.
Richtig.
Und wir können das Problem vielleicht nicht mit zwei Sätzen lösen, aber vielleicht, wenn wir uns aufeinander einlassen und auch die schwierigen Gefühle irgendwie aushalten, dann kommen wir vielleicht auch mal zu nachhaltigeren, auch politischen Lösungen.
Ein Frontalangriff gegen einfache Antworten, und ich finde, das braucht es auf allen Ebenen, ja, tatsächlich, weil das, also das ist etwas, was in unserer Gesellschaft so viel kaputt macht, dass man halt glaubt, das, was ich jetzt da spüre und die einfache Antwort, die ich jetzt auf eine Situation geben kann, höhere Strafen,
ja, Klassiker, genau.
Eine einfache Antwort, ein Frontalangriff auf einfache Antworten, ich sage, kein Frontalangriff auf höhere Strafen, nein, dein Film ist auf jeden Fall ein Frontalangriff an einfache Antworten, und das braucht man viel öfter, das braucht man viel mehr. Wir bemühen uns ja auch ab und zu ein bisschen sowas zu machen, dass man sagt, pass auf, das ist vielleicht komplexer und mit unserem Pendel, ja, das wir oft erwähnen, ja, weil es halt wirklich schwer ist. Wie oft habe ich vielleicht selber schon in meinem Leben Grenzen überschritten, die mir erst jetzt langsam bewusst werden, und man muss sich dem stellen einfach und diese Herausforderung annehmen, und das Schlimmste ist einfach in eine Verkrampfung zu gehen und eben die einfache Antwort wieder aus der Tasche zu holen, ja.
Ich finde halt auch, also das ist ja auch etwas, was ich irgendwie gut aus den queeren Communities und feministischen Communities kenne, dass manchmal es dann so einen sehr hohen moralischen Anspruch gibt und dass vielleicht fast sowas entsteht wie eine Idee von, dass man sagt, es gibt so eine Art, wie man sich richtig verhält. Ja? Und gleichzeitig sehe ich dann aber, also wenn es dann Konflikt gibt und dann muss man sich durch diese Konflikte irgendwie durchwühlen, und halt auch gerade, weil es um die eigene Community geht oder die eigene Szene, und das ist dann oft irgendwie, es ist persönlich und es ist politisch zur gleichen Zeit, und es gibt große Verletzungen und so, und Ich finde aber genau diese, das eben anzunehmen, diese Herausforderung anzunehmen und zu sagen, ja, weil wir Communities sind und weil wir einander brauchen, um in dieser Welt zu überleben, nehmen wir das halt an, dass es auch mal schwierig ist, ja, und dass man nicht einfach nur sagen kann, ja, dieser Arsch, der hat einmal was Falsches gesagt oder der hat einmal eine ungute Meinung vertreten.
Sehr gut, ja.
Und dann wird er ausgeschlossen und dann sind wir das problemlos. Ja. Mhm. Und das sehe ich halt auch eben bei diesen, also bei diesen ganzen ja, also Debatten um sexualisierte Gewalt, dann gibt es dann immer ganz schnell den Wunsch, dass man jetzt einen Schuldigen ausfindig macht und den benennt.
Mhm.
Und ich habe das unmöglich gefunden. Also ich wurde die ganze Zeit unter Druck gesetzt, dass ich jetzt irgendwelche Namen von Tätern in der Presse sagen soll.
Mhm.
Habe das natürlich nicht gemacht, also auch aus juristischen Gründen, auch um mich selbst zu schützen.
Mhm.
Aber auch, weil ich immer das Gefühl hatte, aha, okay, das, was jetzt alle wollen, ist, man macht so eine Aufregung daraus.
Mhm.
Man tut so, als ob das so ein Single-Event wäre.
Mhm.
Obwohl mir hunderte Leute geschrieben haben über ihre Erlebnisse. Also das heißt, die Gewalt ist normalisiert und passiert jeden Tag, jede Stunde, ständig. Aber was wir gerne hätten wäre, wir finden einen Typen und aus dem können wir das Paradearschloch machen.
Strohmann sozusagen.
Genau, den schließen wir dann aus. Ja, den machen wir dann, da machen wir kurzen Prozess und dann sind wir alle wieder reingewaschen.
Und das machen wir halt alle paar Monate und dann geht es uns gut.
Genau.
Ja. Ja, das ist ein bisschen einfach auch wieder, ja.
Ja, zu einfach.
Richtig. Ja, ein ganz schön langes Gästegespräch diesmal. Ich glaube, das ist bis jetzt sehr, sehr spannend. Das ist bis jetzt auch, glaube ich, unser längstes. Mhm. Ich muss aber jetzt dich noch ganz kurz ansprechen auf die Nikita. Das war jetzt total respektlos. Ich habe ihren Nachnamen
Nikita
nicht aufgeschrieben.
Dawan.
Aber die hat mich ja total beeindruckt. Wo findet man so eine Protagonistin? Ist die bekannt? Ich kannte sie leider nicht.
Also, ja, ich würde sagen, sie ist in den akademischen Kreisen auf jeden Fall bekannt. Und sie ist jetzt eine Professorin für politische Theorie.
Mhm.
Und,
in Deutschland, glaube ich. Ja.
Genau. Und sie ist halt spezialisiert auf postkoloniale oder dekoloniale Studien. Und ja, ich war selber, ich hatte so ein Zoom-Vorgespräch mit ihr und ich war einfach so hin und weg. Und sie
denke ich mir.
Sie sieht so gut und sie kann sich aus so vielen Fachrichtungen einfach so locker bedienen und so, so ein riesiger Wissensschatz. Und ja, für mich war diese Position eben sehr wichtig, weil ich auch so realisiert habe, dass in meinem eigenen Feminismus, also die Auseinandersetzung mit Kolonialismus und dem unglaublichen Schaden, der da angerichtet wurde, aber auch wie halt die Stereotypisierung, also der Rassismus, der damit zusammenhängt, aber auch die geschlechtsspezifische Stereotypisierung, die halt den Kolonialismus sozusagen getragen hat, wie stark das heute noch wirkt.
Mhm.
Ja. Und deshalb war, ja, ihre Stimme war für mich extrem wichtig für den Film.
Ganz wichtig. Und sie sagt am Anfang gleich meinen Lieblingssatz im ganzen Film, glaube ich. Nämlich, Feminismus bringt die ganze gesellschaftliche Ordnung in die Krise. Und das stimmt auch so. Und das wollen wir auch. Und das war für mich so, es ist zu Hause gesessen, so, yes!
Ja, ja!
Wie beim Fußball sitzt da nächste so, jawohl, ja, na klar, es ist ja so. Ja. Also das, was jetzt vorhanden ist, das wollen wir nicht mehr. Mhm. Und das soll Feminismus leisten und das finde ich eine tolle Sache. Ja, jetzt gibt es noch ganz viel. Es kommt zum Beispiel ein Baby-Experiment vor, über das wir jetzt nicht mehr reden, aber deshalb sollen die Leute sich das ja auch anschauen. Absolute Empfehlung natürlich von uns.
Mhm.
Wo kann man den Film und ab wann sehen?
Der Kinostart ist am 30. März und der Film läuft, glaube ich, in fast allen Bundesländern an. Also einfach das Kinoprogramm checken, würde ich sagen. Es gibt auch sehr viele Veranstaltungen mit Diskussionen und einige der Experts aus dem Film kommen auch eben nach Österreich, um über den Film zu sprechen.
Kommt Nikita?
Nikita kommt im Mai tatsächlich zu einer Special-Veranstaltung.
Ich lade dich dann ein. Zeit. Ja, bitte. Nein, die hat es mir wirklich angetan, muss ich sagen. Ich bin so ein bisschen Fan jetzt.
Ja.
Genau, am besten vielleicht auch Instagram folgen, Feminism What the Fuck. Da werden sie sicher auch alle Sonderveranstaltungen
auf jeden Fall
öffentlichen. Gibt es einen deutschen Verleih, weil wir auch einige Zuhörer aus der Dachregion
haben?
Noch nicht,
aber wir sind sehr offen für einen deutschen Kinostart.
Dann drücken wir die Daumen.
Alle Daumen gedrückt.
Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank.
Danke euch.
Und viel Erfolg mit deinem Film.
Sehr cooles Gespräch mit euch. Vielen Dank.
Ja, das war aber ein nettes Gespräch. Das hat mir viel Freude gemacht.
Ja, also wie erhofft, ich hab mir sehr viel mitgenommen.
Mhm. Ja, ich auch. Und das Witzige ist ja, dass wir draufgekommen sind im Vorgespräch, dass wir uns von früher kennen und ganz viele gemeinsame Freundinnen und Freunde haben aus einer Zeit in der Hardcore-Szene in Wien. Das finde ich ja sehr schnuckelig.
Ja, beim Reden kommen die Leute zusammen, sagt man.
Ja, es ist wirklich Wien. Es ist halt, Wien ist halt ein Dorf. Ja. Aber ich glaube, das ist ja überall so. Also man trifft ja auch dann irgendwie irgendwo
in
den verrücktesten
halt, Orten
der Welt die verrücktesten Menschen und da kommst drauf, dass man vielleicht schon mal das ein oder andere oder dass man die ein oder andere Person gemeinsam kennt oder so. Es ist immer wieder spannend. Finde ich sehr schön. Ja. Ich nehme auch sehr viel mit. Ich bin ja einfach schon mein Leben lang glühender Feminist, auch wenn ich dazwischen sicher auch mal deppert war. Aber bin zum Glück so erzogen worden von meiner Mutter. Shoutout an der Stelle, wie so oft. Hallo Mama. Die ja eben in der Zeit der großartigen Johanna Thronal mich großgezogen hat, die erste Frauenministerin Österreichs und mir sehr viel erklärt hat in dem Bereich und damals, wenn so oft die Frage aufgekommen ist, dann wird es aus Tisch, warum braucht man eigentlich eine Frauenministerin, es gibt ja keinen Männerminister, ne? Hat sich jemand Zeit genommen bei mir und das erklärt und ich glaube, das fehlt auch vielen Menschen. Ja. Also das ist eine tolle Sache.
Genau, ja. Und vielleicht haben da wir auch ein bisschen einen Beitrag heute leisten können.
Ich hoffe, weil auch eben in der Homo-Bubble gibt es da sicher Defizite.
Überall.
Wie geht's weiter bei uns, Gregor?
Naja, hast du jetzt nur eine indiskrete Frage oder nicht?
Na komm, ich hau eine raus. Ich weiß nicht, ob es jetzt sehr spannend ist, aber vielleicht interessiert es hier die Leute. Wie schläft eigentlich Gregor Schmiedinger? Schläft er nackt, schläft er in Unterhose oder schläft er in Shirts mit T-Shirt oder hast du sogar wirklich so einen richtigen karierten Pyjama wie Sheldon Cooper?
Na, Gregor Schmiedinger schläft mit Boxershirt, Pyjama-Hose, T-Shirt und Pulli.
Servus. Auf wie viel Grad habt ihr eure Wohnung runtergekühlt? War das immer so, dass das wegen der russischen Gaskrise?
Na, also das ist im Winter immer so, wenn es.
Entschuldigung, russische Gaskrise ist ein blöder Begriff. Wegen der Energiekrise momentan, die aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vorhanden ist. So, ich wollte das nur nochmal richtig stellen.
Das ist meistens dann immer so ab, was sind meistens so, ab Oktober bis so April, Mai.
Das machst du immer schon so.
Ja.
Wie viel Grad hast du die Wohnung? Also,
ich weiß nicht.
Wie so, Thermostat?
Also wahrscheinlich so, halt so 18, 19 Grad. Haben. Also kühl halt. Dann also im Schlafzimmer.
Ich sterbe beim Zuhören.
Was ja gesund ist eigentlich und wo man ja einen tiefen Schlaf hat. Mein Freund zum Beispiel ist genau das Gegenteil. Das ist so eine Heizung. Der hat einfach so einen argen Stoffwechsel. Also der glüht so rüber immer. Also wir sind wirklich genau Gegenteil. Und dann im Sommer natürlich leicht. Also wenn es dann wirklich diese Sommerhitze ist, dann habe ich auch nur mehr Boxershirt an oder so. Wie ist es beim Gerald Wenschitz?
Also ich schlafe eigentlich ganzjährig immer mit etwas an. Nackt schlafe ich gar nicht. Ich finde das auch immer eigenartig, wenn dann Leute bei mir sind, die nackt schlafen oder so. Also das ist irgendwie weird, finde ich. Weil ich bin halt dann der sagt so, ich ziehe mir jetzt was an und das wird dann teilweise dann so verstanden.
Ach so.
Als distanziert oder so, weißt du, was ich meine? Ja? Das ist ja die, also bei deinem Partner und dir passt das trotzdem irgendwie zusammen oder das geht sich aus?
Ja, sicher. Also ich meine,
ist das so. Wenn man langfristig zusammen ist, dann ist es halt einfach so. Ja, ich kenne ja auch Paare, das war auch bei mir mal schon so in der Vergangenheit, wo der eine schlaft wirklich meistens komplett nackt und der andere komplett angezogen. Ja. Also im Winter schlafe ich auch mit einer meistens, also ich habe keine Pyjama-Hose, ich habe eine Jogginghose.
Ja, das meine ich
und,
ja.
Okay. Und dann habe ich oft auch einen Pulli oder zumindest Longsleeve. Ich finde Longsleeve fantastisch.
Nein,
das habe ich
schon
lange
Kapuze,
unterschätzt.
Also wo man dann wirklich so die Kapuze
drüber
liegt.
Wirklich, die Kapuze drüber. Nein, ich muss sagen, das Longsleeve, also das sind ja eigentlich T-Shirts mit langen Ärmeln, habe ich lange Zeit komplett unterschätzt, bis ich jetzt einmal zufällig, das ist ja fast schon ein Pulli. Ja? Also wirklich, der Stoff ist so wie bei einem T-Shirt, so ein, also so ein typischer T-Shirt-Stoff, aber die Ärmel sind lang und ich habe jetzt zufällig eins einmal bekommen, weil ein Freund hat sich eins bestellt und das hat ihm nicht gepasst und das habe ich übernommen und dann habe ich das in der Wohnung angehabt und das war irgendwie so genau das perfekte Mittelding zwischen T-Shirt und Pullover zum Schlafen. Also das kann ich schon mal sehr empfehlen. Aber auch im Sommer, wenn es total heiß ist und alles klebt. Ja. Gut, ich bin aber, was ich brauche es halt wirklich warm beim Schlafen. Ja. Also das ist, ich schlafe auch mit Heizdecke.
Aha.
Das ist wirklich eine geile Sache. Das ist für mich wie ein Whirlpool so ein bisschen.
Ja, aber hast du nicht Angst, dass es dann einmal irgendwann zu brennen anfängt? Das wäre so meine Angst.
Du bist schon der Zweite, der mir das sagt. Wie willst du mir die Angst machen? Das sind ja Produkte, die sind auf unserem Markt zugelassen. Wieso soll das zum Brennen anfangen?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Angst hat mir die Oma so ein bisschen mitgemeldet. Okay. Die hat früher so heiß.
Ja, aber das waren gleich die 70er Jahre.
Ja, ja.
Aber gut, meine ist von Amazon und kostet 25 Euro. Also vielleicht so nicht. Und ist auch schon 2-3 Jahre, vielleicht soll ich die wirklich mal erneuern.
Ja. Mhm. Und was ich mir jetzt auch einen Grund habe, seit kurzem, also eigentlich erst seit der neuen Wohnung, ich schlafe jetzt mit Europax.
Wirklich?
Mhm. Und ich schlafe richtig guten Schlaf.
Viele nehmen auch so die Schlafmaske.
Weil ich bin, ja, das brauche ich nicht, weil wir haben so Vorhänge, die halt so wirklich so Blackout machen. Also es ist wirklich dunkel im Zimmer. Aber ich bin sehr geräuschempfindlich. Also mich stört es nicht schnell, aber ich wache sehr leicht auf von Geräuschen. Und wenn ich so Europax benutze, dann kriege ich das ja teilweise nicht mit, wenn mein Freund schon früh aufsteht oder so, weil er halt irgendwie Frühdienst hat.
Okay.
Oder so. Und es war ein bisschen Gewöhnungsphase am Anfang. Ich habe es trainiert mit Nap am Nachmittag, wo ich dann so die Europax reingemacht habe, so 20 Minuten. Und dann habe ich das immer am Abend angefangen und das mache ich eigentlich fast immer.
Mhm. Na, bei mir rennt ja sowieso der Fernseher, dass ich habe Geräusche und es ist nicht dunkel, sondern es ist halt eigentlich hell. Immer hell. Okay. Und ich schnarche halt auch fürchterlich laut. Ja. Das heißt, wenn ich Herrenbesuch habe, dann nehmen sich das und die bleiben über Nacht, dann ist es oft so, dass die sich Europax reinknallen müssen, weil sie sonst gar nicht schlafen können.
Also kann,
oder in einem anderen Zimmer schlafen müssen.
Ich kann eine gute Marke empfehlen, die kannst du schon mal bereitlegen auf dem Nachkastel.
Und zwar, welche ist das?
Ich weiß es nicht auswendig, ich schicke dir ein Foto.
Es ist so wie die Gästezahnbürste, die man original verpackt hat, das sollte ich aber jetzt zusätzlich gleich.
Aber das sind nicht diese Wachs-Dings, sondern das sind so Schaumgummi-Dings, die du so zusammen drehst und den Ohr gibst und dann nachher lehnt sie so ab und dann dichten sie sehr gut ab. Und sind aber nicht so, sind nicht so hart. Also fand ich sehr angenehm.
Das klingt fantastisch.
Na gut, hätten wir das angeklärt.
Ja, und wie fandest du meine indiskrete Frage?
Ja, es.
Ja, eigentlich jetzt doch ergiebig.
Ein bisschen indiskret und sehr ergiebig. So, wir werden auch auf Instagram jetzt mal fragen bei euch, was ihr so für indiskrete Fragen habt. Die nehmen wir dann mit, dass wir mal so ein bisschen einen Stock an indiskreten Fragen haben, sagt man das so. Eine Auswahl.
Mir gefällt die Formulierung sehr gut. Eine Stock an indiskreten Fall. Ich feiere es auf jeden Fall. Ob das jetzt sprachlich ist, ist aber schön.
Na gut, also, wenn Sie uns eine indiskrete Frage schicken wollt, dann müsst ihr uns auf Instagram folgen. Es ist so.
Ja.
Ist die Wahrheit. Sonst natürlich immer bewerten auf Spotify, Apple, Soundcloud, überall oder da, wo sie uns hört und wo sie uns bewerten könnt, die Glocke aktivieren für den Gerald. Das ist ganz wichtig. Für den
die Glocke.
Für den ruhigen Schlaf des Geralds müsst ihr die Glocke aktivieren. und sonst könnt ihr uns wieder mal E-Mail schreiben an heygirl@warmebros.at, da haben wir schon lange keine E-Mail mehr gekriegt, gell?
Das stimmt, ja.
Freuen wir uns immer, schreiben wir zurück.
So ist es.
Ganz bestimmt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Baba.